Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Nordfunk des Chaos Computer Club Mainz e.V. Wir senden aus Wiesbaden, aus dem Studio von Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio ist der Tanjev.
Und der Carsten.
Und der Konstantin.
Und der Sebastian.
Und bevor wir in unser Thema einsteigen, welches da lautet digitale Signaturen, da wollen wir gleich ein bisschen drüber reden, spielen wir zuerst ein bisschen Musik. Ich habe wieder freie Musik mitgebracht. Bei der letzten Sendung haben wir ja ziemlich viel gespielt. Wer sich vielleicht daran erinnert, wer nicht, unbedingt mal nachhören. Es gibt für jeden Geschmack was. Und beim letzten Mal war alles Mögliche dabei. Von Reggae über Bluegrass bis hin zu Rock und auch Barock und Chanson und was nicht alles. Selbst einen Schlager haben wir ausfindig gemacht. Auch wenn das vielleicht nicht dem Geschmack unserer normalen Hörer entsprechen mag. Einfach mal reinhören. Und was wir beim letzten Mal von unserer langen Playliste nicht geschafft haben, ist beispielsweise der Titel Suzungi von Minusha. Der Nordfunk ist hier. Das war Minusha Suzungi mit einem Titel, dessen Name ich mir gar nicht aufgeschrieben habe. Blöderweise. Unser Thema heute lautet digitale Signaturen. Wir sind heute zu viert im Studio. Wir wollen erstmal drüber reden, was sind eigentlich digitale Signaturen für alle, die das noch nicht wissen. Digitale Signaturen sind ungefähr sowas wie digitale Unterschriften, kann man sagen, ne?
Ja, also das kann man mal so stehen lassen. Sie werden auf jeden Fall so gehandhabt.
Und was kann man alles digital unterschreiben? E-Mails erstmal?
Vielleicht bevor wir auf die... Achso, was kann man denn alles unterschreiben? Man kann E-Mails unterschreiben beispielsweise.
Wird aber eigentlich nicht so viel gemacht, oder? Unterschreibt ihr eure E-Mails?
Nee.
Du nicht, Konstantin? Sebastian?
Das kommt drauf an, mit wem ich kommuniziere.
Okay, aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit eingerichtet.
Ja.
Okay. Und Carsten? Auch eher nicht?
Ich hatte das lange Zeit... Ich müsste das mal wieder einrichten, weil nachdem ich meinen Rechner neu aufgesetzt habe, ist das so ein bisschen hinten runtergefallen.
Da gibt's. Achso, okay. Es gibt auch nicht so sehr viele, die das machen, ne? Man ist ein bisschen enttäuscht. Ich habe das mal angefangen. Gibt ja dieses bekannte Verschlüsselungsverfahren PGP. Das habe ich mal angefangen, aber man ist ein bisschen enttäuscht, wie wenig Leute das benutzen. Und wenn ich mein Dokument unterschreibe, aber die Gegenstelle kann das gar nicht nachprüfen, ob die Unterschrift echt ist, da kommen wir auch gleich noch zu, was das bedeutet.
Da muss man vielleicht auch zu sagen, das ist ein generelles Problem, was Sicherheit in IT-Systemen angeht. Sicherheit wird vom Benutzer oft als unpraktisch empfunden, als zusätzlicher Aufwand, der betrieben werden muss und in dem man vielleicht erstmal keinen Sinn sieht. Und oft ist es ja auch so, dass damit präventiv etwas verhindert wird, was im besten Fall gar nicht stattfindet.
Ja. Also vor allem hat man keinen direkten sichtbaren Nutzen daraus, ne? Dann ist halt eine Unterschrift drunter oder nicht oder was. Und
genau, die Konsequenzen sind auch immer sehr virtuell. Das heißt, irgendein Bit im Computer sagt dann, dass ich berechtigt bin, irgendetwas zu tun. Ich merke es gar nicht, weil das passiert, was ich will. Aber es ärgert mich, wenn es mal nicht klappt.
Aber die Konsequenzen können auch sehr konkret sein, wenn es um Daten geht, die man verschickt per Internet. Und man diese dann... als diese sich als falsch herausstellen, wie zum Beispiel bei Verträgen oder Daten für Systeme, die mit Patienten zu tun haben oder sowas in der Art.
Ja. Also, und jetzt die digitalen Signaturen gehören jetzt eigentlich zum Themenfeld der Authentisierung, kann man sagen, oder das ist das...
Das heißt, man versucht seine Berechtigung nachzuweisen. Aber genau, das ist ja eigentlich, ist das schon direkt da drin? Ich denke mal, die Signatur selbst weist ja nur nach, dass ich eine bestimmte Person bin. Also nicht mal, dass ich berechtigt bin, irgendwas zu machen, sondern eigentlich erstmal nur, dass ich bin.
Dass ich der bin, für den ich mich ausgebe, genau.
Genau.
Und wie ein elektronischer Ausweis kann man sich das vorstellen. Deshalb ist es ja auch angedacht, sowas in den elektronischen neuen Personalausweis aufzunehmen.
Kommt wieder was Neues. Nachdem wir jetzt schon Fingerabdrücke im Reisepass haben.
Ich habe in meiner Recherche eine ganz schöne Zusammenstellung gefunden, was man denn alles zur Authentisierung überhaupt verwenden kann. Und da ist zum einen der Besitz von gewissen Gegenständen, dass ich einen Schlüssel habe oder etwas. Dann im digitalen Fall ist es Wissen, dass ich irgendein Geheimnis kenne, das wie mein Passwort oder ähnliches. Hm. Und das dritte, was man noch verwenden kann, ist ein biometrisches Merkmal, also eine Eigenschaft derjenigen Entität, die sich authentifizieren will.
Also sprich Fingerabdruck, Iris scannen, Fußabdruck, was kann man noch machen?
Es gibt eine Anwendung aus Dresden vom, ich glaube, Professor Fitzmann, die wollen Ringe entwickeln, die man in ein bestimmtes Gerät legt und da damit sich ausweist, dass man berechtigt ist, dann bestimmte Daten zu kommen.
Ein Ring, den man am Finger tragen kann, oder?
Ein Ring, den man ganz normal am Finger tragen kann, der dann einen Chip oder eine Eigenschaft hat.
Im Prinzip ein ringförmiger Schlüssel, mehr oder weniger.
Im Prinzip schon.
Und all das ist eigentlich dazu gedacht, nachzuweisen, dass ich bin. Da, und wozu ich dann berechtigt bin, wenn man denn mal rausgekriegt hat, wer ich bin, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber hier geht es ja mehr darum, rauszufinden, dass ich bin. Ein großes Problem ist das ja, oder eine große Rolle spielt es ja, wenn man Rechnungen schreibt zum Beispiel, oder wenn man überhaupt Verträge macht, so im juristischen Sinne, oder
die Steuererklärung macht,
ne, dann die Behörden sind ja da schon ein bisschen hinterher. Ich wundere mich immer, dass gerade Firmen untereinander völlig unverschlüsselt kommunizieren und völlig ohne eine solche Authentifizierung. Also wir kommunizieren auch mit Kunden, aber ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass ein Kunde wirklich mal qualifiziert nachgewiesen hätte, dass eine E-Mail wirklich von ihm kommt. Da könnte mir ja grundsätzlich jeder schreiben. Man geht einfach davon aus, dass das nicht gemacht wird, ne?
Ja, ich habe sogar gehört, dass der Irakkrieg komplett unverschlüsselt kommuniziert wurde. Was man auch gar nicht glauben kann eigentlich.
Was heißt der Krieg, die militärischen...
Da wurden auch militärische E-Mails untereinander geschrieben, unverschlüsselt, und das... Oh. Also Verschlüsselung findet sich da fast nirgends.
Da waren wir vor 60 Jahren mit der Enigma schon weiter, ne?
Das stimmt, ja.
Auch wenn die hinterher aufgebrochen wurde, die Verschlüsselung. Hm. Aber immerhin. Ja. Kommen wir mal dazu, wie so eine Signatur überhaupt funktioniert. Also wir wollen jetzt ja nicht so sehr über biometrische Sachen reden, auch nicht so sehr über Besitztümer, also sprich Schlüssel, in welcher Form auch immer. Auch nicht über Passwörter, sondern...
Wobei, da kommt man dann auch hin, weil...
Man kommt so hin, ja.
Ja, weil das ist hier in so einem Bild dargestellt, wo jedes dieser Sachen, Besitz, körperliches Merkmal oder Wissen, ein Kreis sind, die dann sich überlappen. Man kann die kombinieren,
sozusagen.
Praktisch verwendete Systeme sollten am besten eine Kombination dieser Merkmale verwenden, da auch jedes dieser Merkmale auf verschiedene Arten angreifbar oder fälschbar ist.
Hm. Ah ja, genau. Fall. Es gibt keine absolute Sicherheit. Genau. Nee, aber die elektronische Signatur, um die es heute geht, ist ja eine digitale Unterschrift und die hat bestimmte Ausprägungen. Und wir wollen mal drüber reden, wie die funktioniert. Im Endeffekt handelt es sich ja um mathematische Hintergründe. So, man hat also eine Ansammlung von Daten, zum Beispiel eine E-Mail, vielleicht eine Steuererklärung ist ein schönes Beispiel. Man tippt also seine Steuererklärung in seinen Computer ein und will die jetzt per Internet an das Finanzamt übertragen. Und das Finanzamt will aber ja auch sicher gehen, dass diese Steuererklärung wirklich von mir kommt. Deswegen...
Ja, so ganz sicher gehen tun sie da noch nicht. Man kann die Steuererklärung anonym abgeben, man kann sie aber auch mit dieser qualifizierten Signatur abgeben. Das Finanzamt nimmt momentan noch beides an.
Man kann die anonym abgeben. Also was heißt anonym?
Man kann die anonym abgeben. Ja, also,
du schreibst ja deinen Namen rein. Aber
man schreibt seinen Namen rein, aber man weist das nicht mit einem Zertifikat nach.
Okay, das heißt, ich könnte irgendwas reinschreiben, prinzipiell.
Ja.
Und das würden die erstmal gar nicht merken.
Merken tun sie es anhand der Steuernummern und anderen Sachen, die man damit angeben kann.
Okay, ja.
Oder das angeben muss sogar.
Ist dann nicht plausibel, ja, wenn dann auf einmal...
Lieschen Müller aus Hintertupfingen was abgibt und die gibt es gar nicht, dann fällt das auf.
Ja, also fällt es dann doch.
Oder wenn einer zwei Stück abgibt.
Also du brauchst dann halt schon eben diverse Daten, bei denen man eben davon ausgeht, dass nur der legale Eigentümer sozusagen wirklich alles hat, ja, seinen richtigen Namen, Adresse, seine Steuernummer und andere Daten, ja.
Insofern ist das schon sicher genug, aber...
Es geht halt um Plausibilität, ja, und das ist ja auch der Grund, warum der Geschäftsverkehr per E-Mail oft auch unproblematisch ist, weil es ist ja plausibel, es sind im Regelfall... E-Mails tauscht man meistens mit Leuten aus, die man in irgendeiner Form kennt. Wenn die E-Mails dann plötzlich völlig unplausibel wären, würde man im Zweifel ja ohnehin nochmal nachfassen. Und wirklich entscheidende Dinge, ja, Verträge und ähnliches, die werden ja ohnehin nochmal in Papierform übermittelt.
Und da liegt genau das Problem, ne? Weil wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das papierlose Büro. Und wollen
wir das?
Ob ihr das wollt, weiß ich nicht, ja. Aber die Regierung ist ja da jetzt dran und so. Grundsätzlich ist das ja gewünscht.
Ja, für das papierlose Büro braucht man allerdings dann wiederum auch sowas Ähnliches wie elektronische Schlüssel, weil jeder ist im Geschäftsverkehr verpflichtet, Geschäftspapiere aufzubewahren, und zwar für 6 oder sogar für 10 Jahre. Und wenn du das eben nicht in Papierform machen willst, sondern wirklich in elektronischer Form, dann muss das in einer Art gemacht werden, die sicherstellt, dass diese Daten nicht nachträglich verändert werden können. Das heißt, die müssen auch in einer bestimmten Weise signiert werden. Das ist also auch wieder aufwendig. Gut, da gibt es auch wieder Ausnahmen. Es gibt gewisse Daten, die müssen auf jeden Fall immer auch in Papierform vorliegen. Ja, Bilanzen zum Beispiel.
Ja, das ist Vorschrift, die man aber noch ändern könnte.
Die könnte man theoretisch irgendwann mal ändern, aber Papierform hat natürlich einen ganz großen Vorteil. Ich sag mal, der allergrößte Teil der Bevölkerung bringt das Lesegerät für Papier mit. Das ist nämlich im Körper eingebaut. Bei jeder anderen Form der Datensicherung hast du immer das Problem, dann sind die Daten in irgendeinem Verfahren gesichert und es gibt keine Lesegeräte mehr. Ja, das heißt, im Prinzip, wenn du archivierst, fängst du dann schon damit an, das Lesegerät gleich mit zu archivieren, sprich im Zweifel den ganzen Computer mit in den Aktenschrank zu packen.
Das macht man wohl so. Das haben wir auch mal drüber gesprochen schon hier im Nordfunk. Das war das Thema das dunkle Zeitalter. Ich weiß die Nummer jetzt nicht mehr, aber auch mal sehr interessant nachzuhören. War eine sehr schöne Sendung.
Ja, das ist richtig.
Über Archivierung, wie man Sachen richtig archiviert. Aber ist richtig, man braucht digitale Signaturen. Selbst wenn man nach 5 Jahren das nochmal lesen kann, und das wollen wir ja mal hoffen, muss ja nachgewiesen sein, dass nicht jemand unterwegs die Daten manipuliert hat, was in dem Umfeld halt relativ einfach ist, grundsätzlich. Aber wie geht jetzt so eine Unterschrift? Also ich habe jetzt irgendwelche Daten, eine Rechnung, ein Papier, eine Steuererklärung, vielleicht eine E-Mail und möchte die signieren. So.
Ja, und dazu brauche ich einen privaten Schlüssel. Einen sogenannten privaten Schlüssel. Und aus der Nachricht, die ich versenden will, und diesem privaten Schlüssel errechne ich dann einen Wert. Und dieser Wert, der kann dazu genutzt werden, um die Authentizität der Nachricht, die ich übermittle, zu überprüfen. Und zwar gibt es nämlich noch einen zweiten Schlüssel, den sogenannten öffentlichen Schlüssel. Und für den öffentlichen Schlüssel eben, der ist eben frei zugänglich. Ja, es ist auch sichergestellt durch das RSA-Verfahren, dass man aus dem öffentlichen Schlüssel nicht den privaten Schlüssel berechnen kann. Jedenfalls nicht mit theoretisch
Computern, die man auf der Erde heutzutage vorfindet.
Also es ist rein theoretische Angriffsmöglichkeit besteht, aber die ist halt eben in der Praxis insofern irrelevant, weil eben die Schlüssellängen ja auch beliebig sozusagen erweitert werden können, um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten.
Das hat was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun.
Richtig,
Da kommt man dann schnell auf die mathematische Spielwiese der Kryptographie.
Ja, genau.
Kenne ich mich ja auch ganz gut aus. Was ich noch ergänzen würde, man möchte auch sicherstellen, dass dieser so berechnete Wert, eine Prüfsumme vielleicht, oder auch die Signatur, dass sie verhindert, dass die Nachricht im Nachhinein geändert werden kann. Sonst könnte ja jemand die von mir unterschriebene Nachricht vielleicht ändern und auch meine Unterschrift so mitändern, dass ich dann was anderes unterschrieben habe. Und vielleicht könnte er nicht verändern, dass die Nachricht von mir kam.
Ja, aber das muss man jetzt noch mal ein bisschen aufdröseln. Diese Prüfsumme, die du erwähnt hast, das ist was ich über dieses Dokument berechne, über eine mathematische Formel letzten Endes. Ne?
Das sind die Hash-Funktionen, die man da in der Regel verwendet.
Das heißt, ich schubse meine ganzen Daten rein, dann kommt eine relativ kleine Zahl raus.
Jetzt also immer eine feste Größe, egal wie groß meine Eingangsdaten sind. Also ich kann, das ist ja auch eine Anforderung, die man sehr oft hat in der Praxis, dass man 10 Megabyte Dateien als auch 2 Kilobyte Text irgendwie signieren können möchte.
Genau. Das heißt, man macht dann so eine, man jagt die durch diese mathematische Prüfsummen-Algorithmus-Technologie. Und dann kommt hinten eine Zahl raus, die ist so und so lang.
Und möglichst zufällig.
Die sieht
und
ziemlich auch, zufällig aus.
Es soll auch, wenn ich nur diese Zahl kenne, nicht einfach sein, eine Nachricht zu finden, die diese Prüfsumme erzeugt.
Das heißt,
das wäre ja genau das, dass mir jemand was anderes unterjubeln kann.
Das heißt, es gibt theoretisch die Möglichkeit, 2 Nachrichten, also sagen wir mal 2 Dokumente zu haben, die dieselbe Prüfsumme haben.
Genau, ja.
Das tritt in der Praxis sehr selten auf.
Es ist aber durchaus auch eine Eigenschaft, die erwünscht ist, weil man soll nicht genau zurückrechnen können. Es soll immer möglich sein, dass diese Prüfsumme, die ich jetzt konkret vorliegen habe, auch von einem anderen Datum herkommen kann.
Warum ist das so?
Ja, genau, um eben... ich will mal kurz noch ein gutes Beispiel für so eine sehr einfach im Kopf auszurechnende Hash-Funktion geben, damit man da vielleicht eine Vorstellung kriegt, wie die so arbeitet. Und zwar ist das die Quersumme.
Ja.
Und wenn ich jetzt noch will, dass die Quersumme immer eine Zahl fester Länge bildet, dann bilde ich so lange die Quersumme, bis ich nur noch eine Ziffer da stehen
habe. Das heißt, ich habe die, 528, die Quersumme ist dann
15 und dann müsste ich nochmal die Quersumme bilden und käme
auf 6.
als Hashwert auf die 6.
Und die 6 wäre dann meine Prüfsumme.
Genau.
Das wäre ein einfaches Verfahren, nimmt man nicht, weil das ist ein bisschen zu einfach.
Ja,
man nimmt halt bessere Verfahren, aber im Prinzip funktioniert das so.
Im Prinzip ist das ein recht einfaches Beispiel, um das zu verstehen, dass man beliebig große Daten zum einen nehmen kann, die immer auf eine feste Größe abgebildet werden. Und zum anderen ist es leicht, für diese Quersummen-Hash-Funktion eine Kollision zu finden. Also nehme ich einfach die 6 zum Beispiel und dann hat die als Quersumme genau wieder die 6.
Ja, genau. Oder die 33 hat als Quersumme auch die 6.
Genau.
Also das heißt, mehrere verschiedene Zahlen oder Nachrichten würden dieselbe Prüfsumme haben.
Mhm.
Okay, das will man auch zu einem gewissen Grade, aber natürlich sollen nicht alle Nachrichten dieselbe Prüfsumme haben.
Ja.
Das heißt, wenn jemand die Nachricht verändert, ändert sich zwangsläufig auch die Prüfsumme. Und das ist eigentlich das, was man möchte.
Mhm.
So, und was hat das jetzt mit der Signatur zu tun? Signiert wird dann nicht das Dokument?
Ja, ein Signaturverfahren wäre zum Beispiel so: Ich habe einen geheimen Schlüssel. Das ist sozusagen, was bei der Unterschrift meine Hand ist und der Bewegungsablauf, den ich auswendig gelernt habe, meine Unterschrift zu geben.
Mhm.
Und diesen geheimen Wert, den hänge ich an die Nachricht, die ich signieren möchte, an und bilde den Hashwert dazu. Ah, Moment. Funktioniert ja doch nicht so gut.
Wie? Ach so.
Ah, nein, ich muss aus diesem geheimen Wert aufgrund der Nachricht noch da kommt dann noch eine Verschlüsselungsfunktion ins Spiel, muss ich einen Wert berechnen können, so ein Zwischengeheimnis, sag ich mal, das hänge ich an die Nachricht an und bilde dann die Prüfsumme. Dann schreibe ich diese Prüfsumme zusammen mit diesem, diese Prüfsumme stelle ich an die Nachricht hinten dran.
Ach so, den Schlüssel kann ich nicht verwenden, weil jemand, der diese Signatur überprüfen möchte, der muss die Prüfsumme von dieser Nachricht auch ausrechnen.
Genau. Ich darf ja nicht mein Geheimnis preisgeben, beziehungsweise es gibt zwei Arten der Authentifizierung. Es gibt die symmetrische Authentifizierung und die asymmetrische.
Mhm.
Bei der symmetrischen kennen beide Seiten das Geheimnis und ich kann mich dem anderen als ich ausweisen, indem ich das Geheimnis verwende, das nur wir beide kennen. Das wird auch eingesetzt, das hat viele Vorteile, aber auch gewisse Nachteile eben. Also als Unterschrift ist es nicht sehr brauchbar, wohl aber um Server untereinander zu verbinden.
Okay, na gut. Und beim asymmetrischen Verfahren habe ich quasi meinen geheimen Schlüssel und ich berechne aus dem Schlüssel und, weiß ich nicht, der Nachricht, keine Ahnung, irgend noch was, so ein Zwischending?
Mhm. Ja, und zwar... gebe ich sozusagen eine Funktion frei, die dieses Zwischengeheimnis aus jeder Nachricht berechnen kann, aus der aber niemand meinen geheimen Schlüssel berechnen kann.
Okay, ist das...
Und das ist ja der öffentliche Schlüssel.
Ist das der öffentliche Schlüssel?
Nee, jetzt verdrehe ich gerade ein bisschen was.
Aha, okay. dann drehen wir mal das zurück jetzt wieder. Wir rollen das mal zurück.
Es gibt eben den privaten Schlüssel.
Genau.
Und aus dem privaten Schlüssel berechne ich den öffentlichen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel ist sozusagen ein Teil des privaten Schlüssels.
Die gehören zusammen.
Richtig.
Die sind
und aus der Nachricht und dem privaten Schlüssel berechne ich sozusagen einen Code. Das ist meine Authentifizierungsinformation. Die kann ich an die E-Mail anhängen oder an irgendein anderes Dokument. Ich kann sie auch getrennt veröffentlichen. Also zum Beispiel auf der Seite der Uni Frankfurt ist es so, wenn man sich zu einer Prüfung anmeldet. Die Prüfungsanmeldung kann man online machen.
Als Studierender.
Und damit man im Nachhinein nachweisen kann, dass man sich wirklich rechtsgültig angemeldet hat, falls es ein Problem gibt, gibt es eben nicht nur eine Datei, die man bekommt, auf der diese Prüfungsanmeldung drauf ist, sondern es gibt noch eben eine Prüfsummendatei dazu.
Und das ist genau die Prüfsumme.
Richtig. Und aus der Originaldatei und der Prüfsumme kann ich belegen, dass es echt ist. Ja, dass ich den Vorgang originalgetreu vollzogen habe.
Weil die Originaldatei kann man nochmal, da kann man nochmal die Prüfsumme draus bilden.
Richtig.
Und dann kommt man auf die Prüfsumme, die halt, die du da in der Hand hast. Dann kann man sagen, das ist die richtige.
Ja. Und der öffentliche Schlüssel, eben, der ist auch wirklich öffentlich. Den kann ich jedem in die Hand drücken und der kann dann sozusagen aus der Prüfsumme einer E-Mail zum Beispiel und diesem öffentlichen Schlüssel dann eben sozusagen nachrechnen, ob es wirklich stimmt. Ja, das machen diese OpenPGP-Tools, machen das alleine. Ja, da muss man eigentlich nicht viel Handarbeit mehr machen. Also es klingt kompliziert, es ist aber eigentlich relativ einfach. Also es gibt komfortable Plugins, die das wirklich
in der Praxis,
in der Praxis ziemlich automatisiert machen. Man muss eigentlich nur noch beim Verschlüsseln der Nachricht draufklicken, will ich nur signieren, oder das geht im Prinzip ganz ähnlich, komplett verschlüsseln.
Ja gut, aber du redest ja jetzt erstmal von E-Mails. Es geht ja auch nicht nur um E-Mails, sondern auch um Dateien, um Steuererklärungen, um Dokumente.
Bei dieser Uni-Geschichte war es jetzt eine Webseitenanwendung, da ist also keine E-Mail.
Genau.
Da ist es auch für den Anwender ganz einfach, weil der muss halt, also ich meine, gut, er hat einen Schritt mehr, er muss halt zwei Dateien runterladen statt einer.
Ja.
Aber das tut ja jetzt auch nicht so sonderlich weh. Ja? Also die drei Mausklicks, die man da extra hat, das ist verschmerzbar.
Ja, klar.
Das Ziel sozusagen, was in Deutschland verfolgt wird, ist, dass das Ganze eben auch auf andere Bereiche ausgeweitet wird, indem man eben sozusagen Signaturkarten auch bekommt über entsprechende zur Ausgabe dieser Karten berechtigte Stellen.
Das sind so Chipkarten oder wie so
Chipkarten,
die man ins Portemonnaie tut.
Ist halt, weil es ein gebräuchliches Format ist.
Ja.
Die Idee dahinter ist eben, dass man in der Lage ist, nicht nur im privaten Umfeld sowas zu machen, sondern eben auch zum Beispiel im Umgang mit Behörden oder eben auch im Umgang mit Patientendaten. Ja, weil das sind ja auch, da geht es dann nicht darum, die Authentizität nachzuweisen, sondern überhaupt den Zugang zu ermöglichen. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte, aber das System ist halt ähnlich. Ja, dass nur der Berechtigte Zugriff auf die Daten bekommt, dass man diese Berechtigung zwar eben freigeben kann, aber eben ganz gezielt.
Das geht technisch auch mit Signaturen. Da geht es dann darum, man muss sich ja ausweisen, ich bin ich und ich darf hier in den Raum rein. So.
Richtig, genau. Ja, und da kommt eben auch diese Komponente hinzu, eben das Trust Center. Ja, also eine vertrauenswürdige Institution, die eben zuverlässig sozusagen, die dafür bürgt eigentlich, dass ich der bin, der ich vorgebe zu sein.
Ja.
Und das macht sie zum Beispiel dadurch, dass sie eben diesen öffentlichen Schlüssel verwaltet.
Genau, aber da sind wir jetzt auch schon wieder einen Schritt weiter, ne?
Mit dem Trust Center.
Ja gut. Das ist jetzt ein Schritt weiter. Ja. Also technisch halten wir mal fest, ich will was signieren. Ja, Konstantin will noch was.
Und zwar ist es eigentlich mit den Authentifizierungsverfahren, wenn man asymmetrische Kryptosysteme zum Verschlüsseln kennt, da ist es so, ich als jemand, der gerne Nachrichten empfangen möchte, verschlüsselte, erzeuge mir einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel, gebe den öffentlichen frei und mit dem kann jeder verschlüsseln.
Genau.
Das heißt, jeder wird in die Lage versetzt, eine Nachricht so zu verändern, dass er sie selbst nicht mal mehr entschlüsseln kann.
Er kann sie selbst
nicht mehr lesen. Er kann sie ja bei mir schicken und ich bin der Einzige, der mit dem privaten Schlüssel dann entschlüsseln kann.
Genau.
Bei einem Authentifizierungsverfahren ist es einfach so, dass dieses Prinzip umgedreht wird. Ich bin der Einzige, der etwas verschlüsseln kann.
Mit deinem privaten Schlüssel?
Mit meinem privaten Schlüssel, genau.
Und das kann jeder
entschlüsseln. Und das setze ich unten an die Nachricht dran. Ich verschlüssele diese Nachricht zu dieser Prüfsumme sozusagen und hänge die an die Nachricht an.
Das heißt, du bildest eigentlich die Prüfsumme über die Nachricht und die Prüfsumme, nicht die Nachricht, wird verschlüsselt. Die Prüfsumme wird verschlüsselt. Das heißt, die Nachricht kann jeder lesen, weil die ist ja nicht verschlüsselt, aber die Prüfsumme ist verschlüsselt. Die kann aber jeder mit deinem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln. Fragt man sich, was das soll, aber wenn man das mit deinem öffentlichen Schlüssel
entschlüsseln kann, im Sinne von dieses Entschlüsseln, da sieht er ja dann, ob die gleiche Nachricht rauskommt und wenn die rauskommt, dann weiß er, aha,
der kann halt
korrekt, beziehungsweise
nee, vor allen Dingen geht es darum, wenn der das entschlüsseln kann, dann ist klar, dass nur du das verschlüsselt haben kannst.
Genau.
Weil sonst hätte er das mit deinem Schlüssel ja gar nicht wieder zurückrechnen können.
Und da kriege ich das von eben auch wieder zusammen. Man möchte, wenn ich zum Signieren die komplette Nachricht verschlüsseln würde, dann würde ich ja nochmal die gesamte Menge an Daten anhängen Und deswegen macht man es einfach. Ich verschlüssele nur die so eine Hash, einen Hashwert.
Also diese meiner Prüfsumme. Nachricht,
genau. Die ist immer schön kurz und trotzdem nicht und trotzdem halbwegs eindeutig meiner Nachricht zuzuteilen. Genau. Und niemand kann eine zweite erzeugen, die. Ja.
Gut, damit haben wir es. Und bevor wir jetzt den letzten, die letzten drei Hörer noch verlieren, bei dieser doch sehr technischen Diskussion,
ja,
gehen wir noch ein bisschen Musik aufs Ohr. Heute, wie immer, freie Musik. Und zwar New Day von Lilly. Das ist in dem Fall einmal ein bisschen Rock. 17.33 Uhr. Heute am 25.03. Hier ist der Chaos Computer Club Mainz mit dem Nordfunk. Wir haben, oh, es geht schon weiter. Wir haben bisher mal ein bisschen erläutert, wie das mit den digitalen Signaturen so funktioniert. Bevor wir jetzt noch weitermachen, ich glaube, der eine oder andere ist auch vielleicht schon ausgestiegen, wer weiß, es war sehr technisch, wollte ich noch ein paar Ankündigungen machen. Ein paar News quasi hier aus Mainz. Eine Ankündigung ist, es gibt eine CC-Party, das passt ganz gut zu unserer Musik, die wir hier immer spielen. Und zwar am 25. April, also heute in einem Monat, ab 22 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf kreativfabrik. Wie ist denn die Website von denen? Kreativfabrik.de?
Keine Ahnung.
Oder guckt am besten auf cccmz.de, das ist auf jeden Fall sicher, da müsste dann auch was erscheinen. Da gibt es die Details, da gibt es einen ganzen Abend freie Party, freie Musik auf die Ohren. GEMA-frei, das heißt, die GEMA, das heißt, wir werden nur Musik spielen, die nicht bei der GEMA gelistet ist. Der Eintritt ist dementsprechend frei, weil wir selbst eben auch entsprechend geringere Kosten haben dadurch. Eine andere Ansage ist, das ist aber jetzt für unsere Hörer vielleicht mittlerweile schon nicht mehr so interessant, kurz vor Ostern sind die Ferienspiele. Wir machen immer wieder in den Ferien Ferienspiele für die Kinder. Leute aus Wiesbaden wissen das vielleicht. Wir hatten auch in der letzten Sendung ein kleines Interview zum Nachhören nochmal mit dem Michael Frey. Das könnt ihr euch nochmal antun, wenn euch das näher interessiert. Wahrscheinlich sind alle Plätze schon wieder längst belegt, weil das ist immer sehr beliebt. Wir bauen Roboter mit den Jugendlichen, mit den Kindern.
Und in unserer Freizeit sortieren wir dann wieder die Teile zusammen.
Genau, letztes Wochenende haben wir uns zusammengesetzt, haben die ganzen Lego-Teile wieder zusammen sortiert. Sehr lustige Aktion, was wir nicht alles machen, ne? So als Computerclub.
Ja.
Ja, eine Nachricht aus der Kreativfabrik. Wir sind ja in der Kreativfabrik lokalisiert, da haben wir unsere Räume. Aber wir sind ja nicht die Einzigen da. Die Kreativfabrik ist ein eigener Verein, der diese Räumlichkeiten erstmal zur Verfügung stellt. Und der Keller ist endlich fertig ausgebaut. Die Partys können losgehen, daher auch der Veranstaltungshinweis auf die CC-Party, Creative Chaos. Und wer so lange nicht mag, warten mag, es gibt auch demnächst noch ein paar Veranstaltungen im Partykeller. Und zwar schon am 3. April ist Freaky Friday für 4 Euro. Hier steht 4 Euro oder würfeln, das kenne ich jetzt aber auch noch nicht, das Konzept.
Man kann, ja, wenn man würfeln will, hat man einen Würfel und dann hat man die Wahl zwischen 1 und 6. Und das ist dann der Eintritt, den man zahlt. So funktioniert das.
Ah, gut. Mhm. Ja, ich bin so ein Partymuffel, deswegen weiß ich so Dinge nicht. Aber da gehe ich vielleicht hin. Okay, dann haben wir am 11. April Riskant. Man hat mir gesagt, das wäre Rockmusik. Und Ska, ja, hier steht ja auch Ska, Punk and Rock'n'Roll gibt es an dem Abend. Eintritt wieder 4 Euro. Am 18. April gibt es die nächste It's Gigantic. Wie spricht man das? Gigantic auf Englisch?
It's Gigantic.
Gigantic?
Keine Ahnung.
Na, ihr seid ja schwere Experten. Ich auch.
Gigantic.
Ja. Die nächste Party war jetzt am Wochenende gerade. Indie, Rock und Alternative Abend. Wieder für 4 Euro. Und dann am 25. April, wie schon angekündigt, unsere Creative Chaos Party für Eintritt frei. Naja, dann lassen wir es mal dabei. Weitere Informationen gibt es auf cccmz.de und auf
kreativfabrik.cccmz.de.
Das geht auf jeden Fall, ne? Ansonsten Google-Fragen. So. Google weiß das auch.
Ja.
Ja, dann zurück zum Thema. Und zwar zu den digitalen Signaturen. Wir haben jetzt ein bisschen auseinandergedröselt, wie das mathematisch und technisch funktioniert. Jetzt wollen wir mal überlegen, was das eigentlich, wofür man die jetzt eigentlich genau verwendet, also in der Praxis und im Alltag. Zum Beispiel ganz wichtig für Die Steuererklärung kann man nie verwenden, hat Sebastian eben gesagt, muss man aber nicht. Und ich habe noch nie eine elektronische Steuererklärung gemacht, du aber schon.
Ja.
Und das macht man mit Elster.
Man kann das mit Elster machen. Elster ist die Software, die vom Finanzamt in Rheinland-Pfalz zumindest zur Verfügung gestellt wird. Ich denke, in anderen Bundesländern auch.
Ist ein sehr passender Name eigentlich, ne?
So ein diebischer, ja, die diebische Elster ist da schon, naja, vielleicht hatte der Softwareentwickler da auch sowas im Kopf.
Der hatte Humor jedenfalls. Eigentlich heißt es elektronische Steuererklärung. Ja. Da leitet sich der Name ab. Ja, wie macht man denn sowas?
Man kriegt Software. Die CD mit seiner Steuerkarte, also ich weiß nicht, Lohnsteuerkarte kann man die kriegen.
Kann man sich
beantragen oder zuschicken lassen oder man kann sie auch im Internet runterladen. Ist auch ganz wichtig, weil die Updates gibt es auch im Internet.
Das heißt, man braucht keine CD, man kann die Software im Internet bekommen.
Ja.
Ja. So, und dann installiert man die auf seinem Computer. Die funktioniert unter Windows?
Ja, die funktioniert, soweit ich weiß, nur unter Windows. Zumindest alle Funktionen, die man haben möchte.
Aha. Wenn man kann ich so bestätigen.
Wenn man das ganze Paket nutzen will, sollte man es unter Windows installieren. Man könnte es vielleicht auch unter Emulatoren probieren, aber habe ich noch nicht ausprobiert.
Das ist dann so Gefrickel und so, ne?
Das soll aber möglich sein. Ich habe mich darüber mal informiert, weil meine Mutter das auch verwendet. Mhm. Ich kenne aber auch wenige Details, bloß habe ich dann auch mal geschaut, ob es das auch für Linux gibt und es wäre wohl unter Emulation machbar.
Aber es wäre
auch gar nicht so ein Problem. Ich glaube nicht, dass es exotische Hardware-Komponenten verwendet oder eigenartige Bibliotheken, sondern das ist eine.
Es nutzt sehr viel Open-Source-Bibliotheken, unter anderem OpenSSL oder Qt, falls jemand das was sagt.
Ah ja, okay. Ja, dann wundert es mich, dass es die Software selbst nicht für Linux gibt, ne? Weil, oder für einen Mac, weil Qt ist ja selbst da schon gut genug für. Naja gut, wie mache ich denn weiter? Ich habe jetzt diese Software und dann kriege ich da...
Dann kriege ich die Formulare für die entsprechenden Sachen, die ich damit machen kann. Man kann ja nicht nur die Lohnsteuererklärung oder Einkommensteuererklärung, heißt es glaube ich richtig, damit machen, sondern auch andere Sachen, wie Vorsteueranmeldung oder Sachen, die Firmen halt machen müssen.
Okay, und diese Formulare sehen dann so aus wie früher?
Die sehen eins zu eins aus wie die Formulare, die man auch vom Finanzamt kriegt.
Und die erscheinen dann so auf dem Bildschirm?
Ja, die erscheinen genauso auf dem Bildschirm und lassen sich ähnlich, wie man das vielleicht von anderen Formularen, die im PDF-Format sind, ausfüllen.
Okay, man klickt da so rein in das Feld mit dem Namen, dann tippt man seinen Namen ein.
Dann gibt man seine Steuer-ID ein, seine Steuernummer und verschiedene andere Sachen, die man angeben möchte oder muss. Mhm. Und dann wird verlangt, dass man den Lohnsteuernachweis, also die Lohnsteuerkarte gibt es ja auch nicht mehr zurück, sondern es gibt nur noch einen Ausdruck, den füllt man dann auch noch mit aus als Arbeitnehmer.
Was füllt man damit aus?
Was man im Prinzip was man auf den Ausdruck von der Lohnsteuerkarte hat.
Das tippt man alles ab sozusagen.
Das tippt man quasi alles wieder in das System für das Finanzamt ein. Das Finanzamt hat das zum Teil, aber das sind ja verschiedene Stellen. Denn da, wo der Lohn hin oder die Lohnsteuer hin abgeführt wird, das muss ja nicht das Finanzamt sein, wo ich meine Steuererklärung mache, sondern das von meinem Arbeitgeber und die Daten müssen ja abgeglichen werden.
Das ist richtig, ja. Okay, das tippt man alles wieder ab. Das war das, was die Finanzbeamten selber bisher gemacht haben.
Und dadurch soll es ja auch schneller gehen.
Das macht man dann selber zu Hause.
Dadurch, dass die Daten dann halt schon in elektronischer Form vorliegen und nicht vom Papier wieder in den Computer auf dem Finanzamt eingegeben werden müssen.
Okay, gut. Das ist ja schon mal gut. Und dann habe ich alles eingetippt. Das war dann genauso ätzend wie bisher.
Nee, nicht ganz.
Also, ich finde das immer ätzend. So.
Es gibt auch noch eine Validierung und einen Rechner. Man kann die Daten validieren lassen. Dann sagt das Programm, das ist sinnvoll oder das leuchtet ein. Und da sollte man lieber noch mal gucken, ob denn das alles so stimme. Mhm. Und dann kann man mit einem Rechner noch ausrechnen, was man von der Steuer wiederkriegt oder was man noch zahlen muss.
Und es gibt diese Tooltips, also irgendwo nah an den entsprechenden Eingabefeldern gelegene Hilfemöglichkeiten, wo man dann auch recht schnell, wenn man mal nicht weiß, was muss ich da jetzt eingeben, auch gesagt kriegt, was man da eingeben möchte.
Das klingt allerdings interessant.
Da
kenne ich so Anhänge zu diesen Formularen, so ich weiß nicht mehr, Ausfüllhilfen auf einem Extrablatt.
Das ist auch ungefähr das, was da steht.
Dasselbe ist. Ja, genau. Das ist aber dann quasi nur noch ein Mausklick entfernt oder so.
Ja.
Mhm, okay, das klingt interessant auf jeden Fall. So, und dann habe ich alles eingetippt und ausgefüllt und der Computer sagt mir, ja, das klingt halbwegs plausibel, was du da gemacht hast.
Ja, dann kann ich das oder soll ich das an das Finanzamt übertragen?
Genau. Und das macht man wie? Auf Abschicken drücken.
Ja, man wählt im Prinzip im Menü den entsprechenden Punkt aus. Man sollte aber vorher das nochmal mit einem Testfall probieren, ob das auch funktioniert.
Ja.
Und man hat sozusagen die Möglichkeit, eine Teststeuererklärung hochzuladen.
Ja.
Und sieht dann, ob das System, also ob das Internet soweit funktioniert bei mir bis zum Finanzamt hin und ob das dort ankommt.
Das heißt, das wird übertragen, aber beim Finanzamt verworfen, weil es nur ein Test ist.
Ja.
Aber man sieht halt, ob diese Übertragung klappt.
Genau.
Und wenn die klappt, dann weiß man, jetzt kann ich meine echte Erklärung hochschicken, das klappt dann auch.
Ja.
Okay, gut.
Was bei der echten Erklärung natürlich noch wichtig ist, man kann dort auch angeben, ob man noch Belege nachreichen will. Das ist zum Beispiel für Werbungskosten oder andere Nachweise für Umzüge oder so. Es ist sicherlich sinnvoll, wenn man seine Rechnungspapiere da noch quasi nachreichen möchte.
Die muss man dann per Post einschicken.
Die muss man ganz normal per Post einschicken. Das Problem ist, man kann sie leider noch nicht eingescannt damit irgendwie dranhängen oder so. Das wäre natürlich noch ein schönes Feature, was man sich da wünschen könnte. Gibt es aber noch nicht.
Okay. Und bei der Übertragung werden die Daten dann verschlüsselt auch?
Ja, die Daten werden verschlüsselt.
Und das Verfahren ist auch sicher, offen und nicht irgend so ein proprietäres Gefuddel wieder?
Nein, das ist ganz normal mit GNUPG bzw. OpenSSL.
Ah ja, okay, klingt gut.
Wurde auch dran gedacht, dass sich auch das Finanzamt mir gegenüber authentifiziert? Also zum einen möchte ja das Finanzamt...
Also wenn die Übertragung mit dem entsprechenden Zertifikat, worauf wir sicherlich später noch eingehen, abgeschlossen wurde, kriege ich eine Bestätigungsseite. Und da steht dann da, dass sie an die und die Adresse übertragen wurde. Ansonsten, dass sich das Finanzamt ausweist, da ist mir nichts aufgefallen, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das nachzuprüfen.
Wäre zu hoffen, dass das implizit irgendwo passiert, weil sonst könnte sich ja auch jemand hinstellen und irgendwie sich als das Finanzamt ausgeben, wenn er es vielleicht schafft.
Ja, wenn man Anfragen die Name-Server-Einträge umbiegt oder so, könnte das interessant werden, was man dann für Daten kriegt, aber man müsste sie dann noch entschlüsseln. Das ist nicht ganz so einfach.
Okay.
Naja, so hat man...
Ich denke mir gerade, mit SSL wird die Verschlüsselung ja beim Verbindungsaufbau ausgehandelt.
Nee, das OpenSSL wird nicht verwendet, also bei der Übertragung bin ich mir nicht sicher. Ich habe mir die Pakete auf dem Netzwerk nicht angeguckt mit einem Sniffer oder sowas.
Ja.
Aber was auf jeden Fall genutzt wird, sind Zertifikate, die mit OpenSSL erstellt werden können. Ah. Und dann werden entsprechend Schlüssel generiert, um die Daten auszutauschen. Auch für die Antwort vom Finanzamt, die man ja auch elektronisch in seinen Briefkasten bei diesem Portal von Elster kriegen kann, erzeugt man sich dann einen Schlüssel. Okay. Das ist wahrscheinlich aus meiner Sicht ein ganz, ganz normaler privater und öffentlicher Schlüssel, also so ein Schlüsselbund, wie wir das vorhin schon beschrieben haben.
Ah ja, okay. So, und wie funktioniert das jetzt mit dem Schlüssel? Also hast du irgendwie so ein Zertifikat oder einen Schlüssel in der Software eingebaut? Oder wie funktioniert das?
Nein, das ist nicht eingebaut. Das muss man auf einem Online-Portal extra beantragen, dann meldet man sich dort an, kriegt die erste E-Mail und bestätigt, dass man wirklich da auch diesen Request, also diese Anfrage gestellt hat, ein Zertifikat zu bekommen.
Ja.
Dann bestätigt man dieses mit einem Klick auf die entsprechende Webseite, die in dieser E-Mail drin steht. Dann bekommt man eine zweite E-Mail, dort steht der Kurzname des Kontos drin und eine Aktivierungs-ID. Und dann kriegt man einen zweiten Teil, also ein zweites Geheimnis quasi, wieder per Post zugeschickt.
Das heißt,
das dauert ungefähr eine Woche.
Du kriegst per E-Mail ein Halbgeheimnis?
Ein halbes Geheimnis oder ein erstes Geheimnis.
Ja.
Und den zweiten Teil des Geheimnisses oder das zweite Geheimnis kriege ich auf dem Postweg per Brief von meinem Finanzamt zugestellt.
Okay. Und das ist irgend so eine Nummer oder sowas?
Das ist im Prinzip eine, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ich glaube 16-stellige Nummer.
So eine Art Passwort.
So eine Art Passwort, die man dann auf der Webseite wieder eingeben muss. Und damit kann ich dann als zweiten Schritt dieses Zertifikat, was ich brauche, um mich auszuweisen, erstellen. Dann erstelle ich dieses Zertifikat und gebe da eine 6-stellige PIN an. Und mit dieser PIN arbeite ich die ganze Zeit. Also in diesem Portal, wo ich meine Nachrichten vom Finanzamt angucken kann oder sehen kann, was für Vorgänge da laufen, die mich betreffen.
Ja.
Genauso, wenn ich mich ausweisen will, wenn ich die Steuererklärung abschicke, was wir vorhin beschrieben haben, wenn ich sie zum Finanzamt hochladen will, kann ich genauso mit diesem Zertifikat einen Schlüssel erzeugen, dann werden die Daten verschlüsselt, ich weise mich damit auch gegenüber dem Finanzamt aus und so weiter und so fort.
Okay, das heißt, die PIN brauchst du jedes Mal, wenn du dieses Zertifikat praktisch verwendest.
Deshalb sollte man die sich gut merken oder in einem sicheren Ort auf einem Zettel verwahren.
Man sieht hier auch sehr schön das Zusammenspiel dieser verschiedenen Ebenen. Zum einen werden eben elektronisch sicher Daten übertragen und Schlüssel generiert. Dann wird mir aber noch was zugeschickt auf einem Umweg, wo es dann wirklich um den physikalischen Besitz geht, dass ich diesen Brief erhalte und dass ich die PIN von dort aus abtippe. Und als drittes dann eben noch die PIN, die ich mir selber ausdenke und dann im Weiteren als, es klang jetzt sehr kompliziert, aber eigentlich muss ich ja nur, mache ich den ganzen Weg bis dahin und danach habe ich diese sechsstellige PIN.
Und die ist quasi mein Passwort oder mein Geheimnis.
Genau, die zusammen mit noch anderen vorher generierten Schlüsseldaten auf meinem Computer in meiner Installation.
Ja, auf dem Computer nicht unbedingt. Die bieten auch mittlerweile an, dass man das Ganze auf einer Smartcard kriegt oder auf einem USB-Stick.
Okay, sag mal, das wäre ein Schritt weiter, das machen wir gleich.
Ja.
Was mich jetzt noch interessiert ist, dieses Zertifikat. Was ist denn das für eine Komponente? Also wir haben eben geredet von Schlüsseln, öffentlicher Schlüssel, privater Schlüssel. Was ist denn jetzt das Zertifikat?
Also ich kann nur sagen, was es für ein Typ von Zertifikat ist. Was da genau dahinter steckt, weiß ich auch nicht genau. Es ist ein sogenanntes PKCS-12-Zertifikat.
Das wird irgendein Standard sein, denke ich mal.
Und damit kann man halt verschiedene Sachen machen. Man kann damit Schlüssel erzeugen, man kann damit Unterschriften leisten, man kann sich damit ausweisen. Das ist alles Mögliche möglich.
Aber was ist denn, weißt du, was ein Zertifikat so im Allgemeinen überhaupt ist? Jetzt so ein elektronisches Zertifikat. Gibt es ja auch in anderen Kontexten. Gibt es ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Online-Banking mache und die Bank weist sich mit ihrem Zertifikat aus oder solche Dinge.
Ja,
ist das dann
diese öffentlichen Schlüssel, von denen wir gesprochen haben.
Ist im Prinzip der öffentliche Schlüssel.
So, ja.
Grob.
Ja,
genau das eigentlich. Wenn ich eine Nachricht bekomme, also ich möchte mit einem Server sprechen und ich möchte mir sicher sein, dass es genau der Server ist, dann brauche ich den öffentlichen Schlüssel, also das Zertifikat von diesem Server. Und schickt mir eine Nachricht und ich kann mit diesem Zertifikat nachprüfen, das ist der auch.
Okay, und bei Elster ist mache ich dieses Zertifikat im Netz. Wo wird denn das generiert? Wird das dann auf deinem Computer erzeugt oder
das wird beim Finanzamt? Also, ich habe mir das angeguckt, das ist eine Webseite, die mit sehr viel Java gespickt ist, also Java als Programmiersprache.
Ah.
Und da wird ein Applet geladen und das lässt sich auch nicht so einfach verfolgen, was das Applet tut. Wenn man das einschaltet, dass man das Logging sieht, also das, was das Applet tun will, dann funktioniert das Applet erstmal nicht. Also muss man es wieder ausschalten. Okay. Also alles schon ziemlich gut abgesichert. Und dieses mit diesem Applet, also mit dieser Java-Anwendung, die in meinem Webbrowser läuft, erzeuge ich das Zertifikat.
Das heißt,
und damit mache ich auch die Anmeldung wieder in diesem Portal.
Okay.
Und die entsprechende Verschlüsselung oder Schlüsselerzeugung für die Zertifikate.
Ja, also wichtig ist, das Zertifikat ist auf deinem Rechner gespeichert.
Unter anderem oder auf einem USB-Stick kann ich es kriegen oder auf einer Smartcard.
Aber es ist nicht beim Finanzamt gespeichert, oder wie?
Da bin ich mir nicht sicher, ob das auch auf Finanzamtsseite gespeichert wird. Also auf jeden Fall habe ich dieses Zertifikat dann unter anderem auf meinem Rechner.
Mhm, okay.
Was das Java-Applet noch tut, weiß ich nicht genau.
Und dann kannst du das auf deinem Rechner verwenden. Und diese Elster-Software, die ja nicht im Webbrowser läuft, die kann dieses Zertifikat dann wieder verwenden, um
die Daten zu verschlüsseln und mich auszuweisen.
So, und damit macht man diese digitale Unterschrift runter.
Ja.
Unter die Steuererklärung. Also, ja.
Plus genau. Die Daten habe ich noch selbst noch nicht reingeguckt bei der Übertragung. Empfiehlt sich wahrscheinlich auch nicht, dann könnte man Ärger mit dem Finanzamt kriegen.
Okay, na gut. Müssen die mit rechnen, dass jemand mal mitsnifft. Aber gut.
Wo man diese Zertifikate aktueller ein bisschen öfter mitkriegt, ist, wenn man den Firefox benutzt, kommt man öfter mal auf Seiten und das sieht dann fast aus wie ein interner Fehler oder sowas. Die Seite ist dann eine weiße Box mit grauem Hintergrund, wo dann draufsteht, dass man hier eine Security Exception zulassen sollte oder muss, um diese Seite benutzen zu können. Das heißt, die Seite bietet mir ein öffentliches Zertifikat an und das sagt, guck mal, ich möchte mich gerne auch in Zukunft dir gegenüber immer als ich ausweisen können. Dazu hast du hier meinen öffentlichen Schlüssel. Wenn ich diesem öffentlichen Schlüssel aber noch nicht vertraue, weil es könnte ja jemand Böses daherkommen und einen falschen öffentlichen Schlüssel mir unterschieben, wo aber draufsteht, dass er die vertrauenswürdige Seite ist. Um das zu verhindern, muss ich beim ersten Mal diesem öffentlichen Schlüssel auch wirklich trauen, diesem Zertifikat. Das wird dann immer explizit vom User gewollt, Das eben mit dieser etwas hässlichen Seite, wo man dann noch 5 Klicks leisten muss, dass man das Zertifikat auch wirklich anfordert mit einem Klick auf Get Certificate. Und genau. Dann auch noch sagt, jetzt möchte ich dem aber vertrauen und auch in Zukunft.
Genau, zum und dann Beispiel. Wird man für dieses Zertifikat nicht nochmal gefragt.
Mhm. Wobei es ja auch Zertifikate gibt, die schon in den Webbrowsern eingebaut sind.
Das heißt, es
gibt, also die meisten Banken verwenden Zertifikate, die schon von einer von so einem sogenannten Trust Center oder einer Root CA, nennt man das im Fachjargon, zertifiziert worden sind.
Genau, da haben wir es wieder, das Trust Center.
Ja, das ist eben in den konkreten Algorithmen, da sind dann noch ganz viele Tricks und Kniffe eingebaut, mit denen man zum Beispiel sowas realisieren kann, dass es eine Root Certificate Authority, CA, Root CA gibt, die ein Zertifikat ausstellt, welches sie verteilt und das vielleicht auch nochmal als Brief geschickt wird und da werden dann Zahlen abgeglichen, dass es auch wirklich das ist. Und mit diesem Zertifikat können sie Unterzertifikate erstellen. Oder sie können sogar andere Leute autorisieren, als Unterzertifikatsstelle für sie weiterzuarbeiten.
Mhm.
Das ist genau das, was in die Browser eingebaut ist, so eine Hierarchie verschiedener Root-CAs, deren Zertifikaten automatisch vertraut wird und zum Teil eben auch allen Unterzertifikaten.
Ja. Und da haben wir dann wieder diese Technik mit dem öffentlichen Schlüssel, wenn man was signiert, also sprich elektronisch unterschreibt, dann braucht man diesen öffentlichen Schlüssel, haben wir vorhin gelernt, damit man nachprüfen kann, ob diese Unterschrift gültig ist. Ne? Man bildet wieder die Prüfsumme und vergleicht die mit der entschlüsselten Prüfsumme, die mitgeliefert wurde. Aber dafür muss ich natürlich wissen, ob der öffentliche Schlüssel, den ich von dir bekommen habe, wirklich dein öffentlicher Schlüssel ist und nicht ein anderer öffentlicher Schlüssel. Ne? Und das ist dann wieder die Schwachstelle und dafür gibt es dann diese Trust Center, also eigentlich diese PKI nennt man das ja dann, Public Key Infrastructure, diese Infrastruktur mit, wie stelle ich jetzt sicher, dass ich den richtigen Schlüssel habe, sozusagen, oder in dem Fall das richtige Zertifikat. Und da fangen wir doch dann jetzt an, quasi diese Schlüssel zu unterschreiben, oder? Letztlich. Signierte Schlüssel. Ich kenne das jetzt halt persönlich vom PGP. Da kann ich jetzt sagen, ich habe so einen Schlüssel. Damit funktioniert der ganze Mechanismus auch wunderbar. Aber man kann auch so einen PGP-Schlüssel, also meinen öffentlichen Schlüssel, unterschreiben. Dann könntest du meinen Schlüssel unterschreiben.
Genau, aber wenn ich dir meinen unterschriebenen Schlüssel gebe, kannst du dich von der Echtheit meiner Unterschrift auch erst überzeugen, wenn du dem öffentlichen Schlüssel meiner Unterschrift zugestimmt hast. Also das ist
genau,
das Henne-Ei-Problem, das Schlüsselverteilungsproblem in der Kryptografie.
So, und da geht ein ziemliches Fass auf.
Dass man immer irgendwie einen Anfang braucht von geheimen Daten, die den beiden Parteien, die kommunizieren wollen, bekannt sind. Und darauf kann man dann aber weitere Mechanismen aufbauen.
Ja. Aber ist der Unterschied nicht zwischen einer PKI, die hierarchisch aufgebaut ist, eher wie ein Baum, und dem PGP, was ein Web of Trust, also ein Netz von Vertrauen schafft und nutzt?
Vollkommen richtig.
Ja, wobei es auch bei PGP-Signaturen die Möglichkeit gibt, gegenüber einer Stelle sozusagen, da gebe ich meine öffentliche Signatur ab, und die kann dann Dritten gegenüber bestätigen, dass diese öffentliche Signatur echt ist, weil das ist ja das Problem beim PGP. Im Prinzip, jeder kann sich eine E-Mail-Adresse, die so ähnlich klingt wie mein Name, registrieren, sich einen privaten Schlüssel machen und dann sagen, ja, ich bin der und der. Ja. Meine Adresse hat er aus dem Telefonbuch und so weiter. Das heißt, er hat ein paar Daten, mit denen er so tun kann, als wäre er ich, und dann kann er ganz echt aussehende und zunächst einmal innerhalb von PGP dann zum Beispiel auch echt aussehende, also wirklich echte E-Mails verschicken.
Mit gültigen Unterschriften.
Ja.
Die gar nicht wirklich von dir sind.
Und, genau. Und das ist
aber
ja
es wäre ja dann auch nicht genau deine Adresse, also.
Ja gut, es wäre nicht genau meine Adresse, aber er könnte zumindest gegenüber jemandem, der es nicht nochmal ganz genau nachprüft, so tun, als wäre er wirklich ich.
Also ja, ich weiß auch nicht, ob Carsten jetzt gerade eine neue Adresse gemacht hat vielleicht noch, also neben carstenbender@gmx.de halt noch eine bei web.de und noch eine bei alice.net und noch eine bei freenet und jetzt weiß ich nicht, wen ich noch vergessen habe. Und dann weiß ich auch gar nicht, hat er die jetzt gemacht oder nicht?
Ja, gut, aber dagegen schützt ja, wie gesagt, die Signatur genau. von anderen Leuten, beziehungsweise richtig. Die Unterschrift anderer Leute.
So, und da müssen wir das jetzt mal ein bisschen aufdröseln.
Und die Idee halt sozusagen hinter einem hierarchischen System ist eben, dass man irgendwo anfängt und sagt, gut, es gibt eine
Wurzel? Root,
eine Wurzel, ja, im besten Beamtendeutsch Wurzelzertifizierungsstelle.
Ja.
Ja, tut ein bisschen weh beim Aussprechen, aber das lässt auch mit der Zeit nach.
Man gewöhnt sich
dran. Genau. Also, und man nimmt diese Root-CA und die zertifiziert wieder so andere, die dann wiederum sozusagen zum Beispiel auf nationaler Ebene dann wieder Unterzertifikate verteilen. Ja? Also es gibt eine bei uns in Deutschland ist es ja erstmal diese Bundesnetzagentur, die als Root gilt.
Also ich würde das gerne mal...
Und die hat dann sozusagen gewisse Firmen oder Organisationen ermächtigt, die dann autorisiert sind, weitere Zertifikate zu verteilen.
Genau, also ich würde das jetzt gerne mal von unten aufdröseln. Also ich habe jetzt meinen öffentlichen Schlüssel. Oder sagen wir mal so...
Nein, du willst einen öffentlichen Schlüssel. Du willst genau. überhaupt einen Schlüssel haben.
Du hast jetzt einen öffentlichen Schlüssel. Du willst was signieren und ich möchte prüfen können, ob die Signatur, also ob deine Unterschrift echt ist.
Richtig.
Dafür brauche ich deinen öffentlichen Schlüssel.
Dazu brauchst du meinen öffentlichen Schlüssel.
So. Und oder Zertifikat oder wie man das nennen möchte. Ist ja dasselbe jetzt in unserem Fall. Und jetzt muss ich aber noch irgendwie feststellen, dass dein Zertifikat wirklich dein Zertifikat ist und nicht von irgendwem.
Richtig.
So, und dann, deswegen gehst du zu einer Root-CA. Wir vereinfachen das jetzt im ersten Schritt mal.
Nein, ich gehe zu einer CA.
Genau.
Und bestätige und sozusagen.
Weist dich dort aus.
Weise mich dort letztlich aus.
Personalausweis, ja, Reisepass, Führerschein,
was auch immer. Irgendetwas dieser Art, genau. Mhm. Und die generieren dafür daraus dann für mich ein Schlüsselpaar, das heißt einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel kannst du dann quasi bei denen einsehen. Aha. Und den privaten Schlüssel, den habe nur ich. Logischerweise.
Ja. Ja, das Ganze ist so als Unterschlüssel von diesem Root-Schlüssel noch zu sehen. Das heißt, in dem Schlüssel, der da generiert wird, wird schon etwas reingesetzt, was sagt, also das ist jetzt aber von der und der Firma beglaubigt worden. Mh. Und wenn man dann weiterguckt, da steht dann wieder drin im Zertifikat dieser Firma, dass sie irgendwo weiter oben von der Bundesnetzagentur zum Beispiel zertifiziert wurden.
Genau, diese Hierarchie würde ich jetzt gerne erst später einführen, weil das jetzt erstmal ein bisschen verwirrend ist für mich. Du hast jetzt also einen privaten, und also der Carsten hat einen privaten und öffentlichen Schlüssel. Und der öffentliche Schlüssel, den kann ich bei der CA, also bei dieser Zertifizierungsstelle, sage ich mal, einsehen. Ist es nicht so, dass die den auch selber unterschreibt? So ist das doch,
ne? Ja, genau. Also im Prinzip...
Das heißt, letzten Endes, was im Web zum Beispiel passiert, mein Browser, mein Firefox, kennt den öffentlichen Schlüssel dieser Zertifizierungsstelle. Und ich sag mal... dem vertraue ich. Ich vertraue einfach mal, dass der korrekt ist. Da fange ich dann sozusagen einfach mal an. Ja? Dann setze ich an und sage, okay, der ist in Ordnung. Der ist mitgeliefert. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Und wenn jetzt Carsten mir seinen öffentlichen Schlüssel schickt, dann kann mein Browser wenn Carstens Website den Schlüssel schickt, dann kann mein Browser nachgucken, aha, diese Zertifizierungsstelle hat den unterschrieben. Damit weiß ich, die Unterschrift von der Zertifizierungsstelle ist gültig, weil deren Schlüssel habe ich und glaube ich auch, dass es deren Schlüssel ist. Und die bescheinigen mir, dass die überprüft haben, dass Carstens Schlüssel Carstens Schlüssel ist.
Ja, also letztlich so funktioniert sozusagen das. Das, womit du überprüfst, ob das Dokument, was ich dir geschickt habe, wirklich von mir ist, dieser Daten, das nennt man Zertifikat. Dieses Zertifikat benutzt du, um die Authentizität feststellen zu können.
Okay, genau.
Und das ist eigentlich, wenn man sozusagen erstmal die Infrastruktur da hat, ist das auch ein relativ einfaches Verfahren. Also das ist jetzt in der Anwendung nicht sehr aufwendig. Ja? Nee. Also es ist verkompliziert die Dinge relativ wenig. Ja, theoretisch könntest du es zum Beispiel bei einer Firma machen, dass automatisch an jede E-Mail, die irgendeiner abschickt, sozusagen
die Firmenunterschrift dran
ist. Die Firmenunterschrift dran ist, beziehungsweise sinnvollerweise sollte es nicht eine Firmenunterschrift geben, sondern dass halt jeder da auch noch quasi einen Unterschlüssel hat.
Ja.
Und damit eben halt auch klar nachvollzogen werden kann, nicht nur die E-Mail kommt von dieser Firma, sondern diese E-Mail kommt von dem und dem aus der und der Firma.
Ja, okay.
Und du kannst das dann halt entsprechend genauso einfach dann nachvollziehen. Ja, also theoretisch beim Öffnen der E-Mail könnte dein Programm dir dann automatisch anzeigen, geprüft, stimmt.
Gut. Und dann weiß ich, dann kann ich sicher sein, dass, dass das Dokument tatsächlich von dir stammt.
Richtig.
So, und dafür brauchen wir diese Zertifizierungsstelle für diese Schlüssel. PGP macht das ein bisschen anders. Bei PGP kann jeder so einen öffentlichen Schlüssel unterschreiben. Da heißen die Schlüssel dann auch wirklich Schlüssel und nicht Zertifikate, obwohl es eigentlich vom Sinngehalt her dasselbe ist im Grunde. Und das heißt, ich würde dann zum Beispiel sagen, aha, dein Carstens Schlüssel ist unterschrieben von Sebastian. Und Sebastians Schlüssel habe ich selber nachgeprüft, dass es wirklich Sebastians Schlüssel ist. Das kann ich machen, indem ich mich mit Sebastian treffe und der mir seinen Schlüssel gibt und womöglich sogar noch seinen Personalausweis schreibt oder sonst irgendwas, vorzeigt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall bin ich sicher, dass ich tatsächlich Sebastians Schlüssel da habe und Sebastian bescheinigt, dass er Carstens Schlüssel, dass Carstens Schlüssel Carstens Schlüssel ist, indem er diesen Schlüssel unterschreibt. So, und dann wäre Sebastian meine Zertifizierungsstelle.
Also nochmal vielleicht das Problem, um das es uns hier geht, ist das Schlüsseltauschproblem und in dieser Welt der Signaturen ist es einfach, kann man sich es auch so vorstellen, wenn ich das erste Mal deine Unterschrift sehe, dann, also wenn ich eine Unterschrift von dir vorgelegt kriege, dann kann ich ja nicht ohne weiteres sagen, ob es wirklich deine ist, sondern ich muss eben auch irgendwann mal deine Unterschrift gesehen haben, am besten wie du sie machst.
Ja.
Um mir wirklich sicher zu sein.
Genau. Und
in dem, was du jetzt gesagt hast, ist es quasi so, man kann kleine Zettel erstellen, wo man sagt, ich habe geprüft, dass dies Tanjevs Unterschrift ist und dann setze ich meine Unterschrift darunter.
Das heißt, auf dem Zettel ist meine Unterschrift und du schreibst drunter, das ist Tanjevs Unterschrift?
Genau.
Und unterschreibst.
Also, ja, in gewisser Weise.
Und so kann ich noch deine Unterschrift durch mich beglaubigt verteilen und jemand, der mir vertraut, würde dann auch dir vertrauen können.
Wenn er deine Unterschrift schon kennt, kann er sich sicher sein. Ja. Und wenn er dir zutraut, dass du meine Unterschrift tatsächlich überprüft hast.
Ja, da liegen dann so auch ein bisschen die praktischen Probleme drin.
Genau, ja, das ist das Problem bei PGP so ein bisschen. Aber bei den PKIs, also bei den Zertifizierungsstellen, die so ein bisschen, wie heißt es denn jetzt, seriös sind, so, geht man davon aus, dass die das schon auch
überprüft. Ja, die sind halt so seriös, wie letztlich die Root-CA, ja, also die Wurzelzertifizierungsstelle. Wenn du der vertraust, vertraust du auch denen, die davon abstammen.
Ja, ich muss aber jedem auch vertrauen, dass er tatsächlich die Leute prüft und nicht einfach so irgendeinen Schlüssel beglaubigt, ohne zu überprüfen.
Das meine ich ja damit. Ja, das ist ja im Prinzip, das geht ja in beide Richtungen. Ja, in dem Moment, in dem eine Wurzelzertifizierungsstelle anfängt, nicht vertrauenswürdigen Leuten Schlüssel auszustellen, mit denen die dann weitere Schlüssel generieren können, dann verlieren sie selbst die Glaubwürdigkeit. Deswegen ist es das Interesse einer Wurzelzertifizierungsstelle, dafür zu sorgen, dass die Leute, die letztlich den guten Namen sozusagen des Root mitbenutzen, dass die eben diesen guten Namen auch nicht in einen schlechten Namen verwandeln. Ja. In gewisser Weise kann man das vergleichen mit also das Zertifikat sozusagen von einer Zertifizierungsstelle hat so ein bisschen was von Personalausweis-Ähnlichkeit. Ja? Also
im Prinzip schon.
Ich vertraue der Bundesregierung, der Verwaltung sozusagen unseres Staates, dass sie in der Lage ist, das vernünftig zu handhaben. Und wenn ich also einen Personalausweis dann habe, der hat ja dann auch persönliche Daten von mir, der dient ja auch dazu, mich zu authentifizieren und der hat entsprechende Sicherheitsmerkmale, mit denen sichergestellt ist, dass es eben nicht einfach ist, ihn zu kopieren, also ihn nachzumachen.
Zu fälschen, nachzumachen.
Ja, und das sind auch wirklich ähnliche Dinge. Ja, also auf dem Personalausweis ist mein Name drauf, auf dem Zertifikat ist
auch ein Name.
Ein Name drauf oder also meine digitale sowas. Identität. Das kann auch ein Synonym sein, weil darum geht es nicht. Ja.
Bei einer Website steht häufig drin www.irgendwas.
Ne? Zum Beispiel, sowas. Ja.
Auf dem Personalausweis ist sogar auch die richtige Unterschrift drauf und wird ja dadurch auch staatlich beglaubigt.
Richtig,
ja. Dass das meine Unterschrift ist, ja genau.
Mhm. Auf dem Personalausweis steht auch drauf, welche Behörde ihn ausgestellt hat. Ja, im digitalen Zertifikat steht eben auch drin, wer sie ausgestellt hat. Ja. Eine Ausstellungsdatum gibt es, gibt eine Gültigkeitsdauer, eine Identifizierungsnummer und.
Ja, das ist interessant. Eine Gültigkeitsdauer heißt, das Zertifikat läuft irgendwann ab.
Das ist auch ganz wichtig, durch genau das, was er auch erwähnt hatte, dass die Zeiten sich auch ändern und vertrauenswürdige Stellen vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr so vertrauenswürdig sind, weil sie in Geldprobleme kommen oder wie die Menschen so sind. Ja.
Oder weil die Technik sich auch weiterentwickelt und Verschlüsselungsverfahren und Signaturverfahren plötzlich einfacher zu knacken sind oder so. Dann sind die Unterschriften nicht mehr so sicher, wie sie vor 10 Jahren waren. Wie lange ist denn so eine Gültigkeit typischerweise für zum Beispiel ein Elster-Zertifikat? Weiß man nicht.
Nehmen wir an, das wird erstmal ein Leben lang gelten. Ich bin aber nicht sicher, auf der Webseite stand was drauf. Es kann sein 2-3 Jahre. Also ich glaube 2010, 2011 läuft es wieder ab.
Also so.
Aber es gibt halt auch.
Sinnvoller Zeitraum.
Für Schlüssel kann man das ja selbst einstellen, wie bei dem Programm PGB oder KnuPG.
Genau, da kann man das einstellen.
Da kann man auch sagen, es läuft nie ab.
Ist auch eine schlechte, genau, das ist eine sehr schlechte Idee eigentlich, weil schon oft erlebt, dass Leute ihre Schlüssel verloren haben. Irgendwie Festplatte ist kaputt gegangen und dann war der Schlüssel drauf und es gibt keine Kopie. Und dann kann man hinterher nie irgendwie verbindlich sagen, den Schlüssel gibt es nicht mehr, ne? Weil der öffentliche ist verteilt.
Es gibt eine Möglichkeit, das zu tun, und zwar ist das ein sogenanntes Widerrufszertifikat.
Ja, das muss er auch erstmal haben.
Ja, das sollte man bei der Schlüsselerzeugung gleich mit.
Macht halt auch kaum einer. Und wenn, dann liegt es auf derselben gecrashten Festplatte.
Ja gut, dafür sind Backups gut.
Richtig, das sind dann wieder die praktischen Probleme.
Ja. Also ein fester Bestandteil einer PKI, einer Public Key Infrastruktur, ist eigentlich schon auch eine Certificate Rejection List, glaube ich, hieß sie. Revocation List, da ist das ja eine CRL.
Das ist eine öffentlich zugängliche Liste von Zertifikaten, die mal ausgestellt wurden, die aber nicht mehr gültig sind.
Genau, wo man sagen kann,
die sind widerrufen worden. Da sagt man, die sind doch nicht mehr gültig. Mhm. Und das sind oft welche, die noch auch eventuell noch nicht abgelaufen sind. Ja. Weil nach dem Ablaufen ist eh egal, weil dann sind sie ja ungültig.
Richtig.
Ja, okay. Und die Software, die benutzt, muss es halt jedes Mal prüfen, ist das Zertifikat gültig, ist das abgelaufen, steht das auf der schwarzen Liste und so weiter. Gut.
Ja, also darüber hinaus kannst du halt einem solchen Zertifikat eben auch noch zusätzliche Eigenschaften beigeben. Ja, du kannst beispielsweise Beschränkungen mit einbauen, ja, dass also klar ist, dass du dieses Zertifikat, was weiß ich, zwar im Umgang mit Behörden verwenden kannst und vielleicht auch im Schriftverkehr, aber zum Beispiel nicht im Umgang mit der Bank. Das heißt, es können keine Geldtransfers zum Beispiel stattfinden oder ähnliches.
Ja. Das ist eine digitale Information, die da drin enthalten ist dann.
Richtig. Oder du kannst andere sozusagen Geschäftsverkehr relevante Beschränkungen einbauen. Oder im umgekehrten Fall, du kannst auch Ermächtigungen einbauen, was im rechtswirksamen Geschäftsverkehr durchaus interessant sein kann. Vertretungsmacht. Ja? Also beispielsweise Vertretungsmacht für jemanden, der nicht in der Lage ist, sich selber zu vertreten, weil er entweder nicht mündig ist, also in der Regel, weil er nicht mündig ist, sprich Minderjährige.
Gilt das dann auch für Firmen, für Prokuristen
oder so? Das ist dann die andere, da wollte ich als nächstes drauf kommen. Also natürliche Personen, ja, Vertretungsmacht für unmündige Personen. Oder eben mit Zustimmung eben auch bei Personengesellschaften, also Firmen, dass ich als Geschäftsführer einer Personengesellschaft auch berechtigt bin, für diese Personengesellschaft zu handeln. Ja? Oder eben bei juristischen Personen, also eigenständigen juristischen Personen, beispielsweise Kapitalgesellschaften, GmbH, Aktiengesellschaft, wo der Geschäftsführer oder der Vorstand eben im Namen der Firma, da die Firma zwar fiktiv eine Rechtsperson ist, aber nicht selber handeln kann, sondern natürlich nur durch den Vorstand oder irgendeinen Berechtigten handeln kann, dann muss ich auch in der Lage sein, das irgendwie im elektronischen Geschäftsverkehr machen zu können. Oder im kleineren Rahmen gilt quasi dasselbe, zum Beispiel ein Verein, der ist ja auch eine Rechtsperson vertreten durch den Vorstand.
Ja. Genau. Ja, da kommen wir dann in die juristische Ecke, das ist ziemlich interessant. Aber vorher würde ich zur Entspannung gerne noch ein Lied spielen. Dann können wir danach noch ein bisschen weiterreden. Es gibt ja auch dieses Signaturgesetz, wie ist nochmal die Kurzform, SIGG oder sowas?
Ja.
Heißt so, SIG sozusagen. Mit Doppel-G. Das machen wir dann nach der nächsten Musik. Und mitgebracht habe ich dann als nächstes The Purse Phone Contemplations. Das ist jetzt mal was Akustisches. Und ihr seht, es gibt eine große Vielfalt in der freien Musik. Der Fnordfunk ist hier. Chaos Computer Club Mainz. 19.20 Uhr ist es jetzt ganz genau. Heute am Mittwoch, dem 25.03.2009, muss man dazu sagen, weil diese Sendung gibt es auch anschließend als Podcast und wird ja in 10 Jahren bestimmt immer noch gern gehört, falls es das MP3-Format bis dahin noch gibt. Und unser Thema heute ist digitale Signaturen. Wir haben jetzt erstmal so am Anfang geklärt, wie das technisch funktioniert mit öffentlichen Schlüsseln, privaten Schlüsseln, haben ein bisschen über die elektronische Steuererklärung, Elster, geredet. Mit Zertifikaten, wie man das so macht. Es gibt auch Zertifikate im Browser und sind jetzt angekommen bei den juristischen Details. Und da steigen wir jetzt ein bisschen ein. Es gibt dieses Signaturengesetz, SIGG, das 2001 oder so schon beschlossen wurde, ne? Oder 1999. Also sagen wir mal, das gibt es seit 8 bis 10 Jahren, ne? Denke ich mal. Weiß wieder keiner.
Ja, ist es schon in Kraft?
Ich habe mich zwar damit mal beschäftigt, schon in Kraft. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht genau nachgeguckt, wann das jetzt eigentlich in Kraft getreten ist. Mhm. Ich weiß, dass es inzwischen in Kraft ist und dass man schon seit einiger Zeit versucht, das jetzt auch irgendwie umzusetzen. Aber das war halt doch etwas komplexer, als man sich das vorgestellt hat, weil technisch ist das zwar alles, gut, ich will jetzt nicht sagen trivial, aber durchaus beherrschbar, schon seit längerem.
Ja, die mathematischen Probleme sind gelöst.
Die mathematischen Probleme sind schon länger gelöst. Das grundsätzliche System in nicht hierarchischer Form ist ja auch schon seit vielen Jahren vorhanden. Es sind also nicht die technischen, sondern eher quasi die administrativ-juristischen Hürden, die bisher eine allgemeine Verbreitung und Akzeptanz verhindert haben. Ich denke, die nächste Hürde, wenn das wirklich erledigt ist, wird dann das Finanzielle sein, weil die Preise sind durchaus jetzt nicht von schlechten Eltern, die man dafür hinlegen muss. Aber ja, da kommen wir später dazu.
Ja.
Wir hatten uns jetzt so ein bisschen oder vor der Pause darüber unterhalten, so was kann eine Signatur eben theoretisch mehr als ein Pass oder Personalausweis? Mhm. Gut, wobei man sagen muss, bei einem Pass könnte man ja theoretisch auch noch hinzufügen, ein Pass ist ja eigentlich dadurch, dass man ihn mit Visa-Stempeln und Ähnlichem versehen kann, eine Möglichkeit, nicht nur ein Zertifikat mit mir rumzutragen, sondern ich habe die Möglichkeit, von anderen auch noch Zertifikate da reinpacken zu lassen.
So eine Art Schlüsselbund oder Passbund.
Passsammlung. Richtig, ja, insofern ist ein Pass da sozusagen eine etwas komplexere Sache. Wobei ein Pass wiederum zum Beispiel nicht meine Adresse enthält. Ja, also nicht? Der enthält ja auch nicht alle Informationen. Mhm. Ja, ja, ein Führerschein berechtigt mich dazu, gewisse Dinge zu tun. Ja, dasselbe kann eine digitale Signatur eben auch. Ja. Sie kann mich zum Beispiel dazu berechtigen, dass ich nicht nur für mich selber sprechen kann, sondern dass ich zum Beispiel auch theoretisch für den Chaos Computer Club sprechen könnte oder für die Firma, bei der ich arbeite oder so etwas.
Ja.
Ja. Und genauso ist es halt möglich, dass zum Beispiel gerade im Juristischen kann das interessant werden, dass ich sage, nur beide Geschäftsführer zusammen sind berechtigt, irgendetwas so zu signieren, dass es im Geschäftsbetrieb dann Gültigkeit erlangt.
Ja, das finde ich jetzt interessant. Eine Signatur, die von zwei Leuten gemacht werden, also im Prinzip mehr oder weniger zwei Signaturen, die erst zusammen eine gültige ergeben.
Ja, also jedenfalls mehr als eine. Das können beliebig viele sein.
So etwas gibt es sogar auch, dass man dass man einen Schlüssel hat, der aus Teilschlüsseln besteht. Sagen wir, man hat eine Gruppe von 50 Leuten und man möchte sicherstellen, dass immer nur 5 Leute zusammen eine Entscheidung treffen. Und da gibt es Verfahren für die, wo man den Gesamtschlüssel erst dann zusammenkriegt, wenn man 5 Teile aus diesen 50 hat.
Das ist ja krass.
Es klingt verrückt, ist mathematisch aber auch eigentlich gar nicht besonders schwierig.
Das erklärst du mir mal nach der Sendung.
Ja,
aber wir wollten ja jetzt ein bisschen auf das SIGG kommen.
Richtig.
So, was definiert denn das Signaturengesetz überhaupt?
Wobei mir jetzt noch einfällt, ganz praktisch und sehr alltäglich, Vier-Augen-Prinzip in der Bank zum Beispiel. Dass gewisse Sachen, da müssen zwei verschiedene Bankmitarbeiter unterschreiben, damit das gültig wird.
Ah ja.
Also durchaus eine Sache, die eben bei Zunahme des Online-Banking und so weiter auch sehr, sehr real auch alltäglich
gebraucht
werden könnte. Ja.
Ah ja. Gut, aber, also was steht in diesem ominösen Gesetz drin? Was zur Geltung kommt, wo keiner was von weiß?
Im Wesentlichen regelt das Signaturgesetz zum Beispiel, was es für Signaturen gibt, wozu man sie verwenden kann.
Mhm.
Ja, also eben zum Beispiel neben dem E-Commerce, was ja relativ offensichtlich ist, ja, dass ich sie im Geschäftsverkehr einsetzen kann, dann natürlich eben auch im öffentlichen Sektor, ja, also im Behördenumgang. Ja, dass ich also viele Dinge, die ich bisher eben nur durch einen Behördengang erledigen konnte, dass ich das jetzt eben in elektronischer Form machen kann. Ja, die Steuererklärung ist nur eine von vielen Formen davon, aber ich könnte mir zum Beispiel auch online meinen Anwohnerparkausweis produzieren und ähnliches.
Und das Gesetz regelt jetzt, wie so eine Signatur auszusehen hat, oder wie?
Richtig, ja, und wie administrativ eigentlich so eine Zertifizierungsstelle aussieht und woher die ihr Zertifikat bekommen, dass eben die RECTP, beziehungsweise inzwischen, wie heißt sie denn jetzt?
Die, weiß ich nicht.
Bundesnetzagentur, so, dass die jetzt dafür zuständig ist, als eben Wurzelzertifizierungsstelle. Ein anderer, gut, jetzt für den Normalbürger eher nicht so spannender Bereich ist beispielsweise, dass im juristischen Schriftverkehr eben nicht mehr Klagen oder der ganze Schriftverkehr auf Papierweg stattfindet, sondern dass man das auch alles elektronisch hin und her schicken kann.
Ja. Mhm. Aber das steht ja nicht im Signaturengesetz, oder? Dass das geht.
Es steht aber drin, dass es erlaubt ist und dass es auch eine gewisse Rechtsgültigkeit hat.
Okay. Ja,
das ist
also
ja oft wichtig.
Also so, es gibt, ja, das ist richtig.
Das Ganze ist insofern zumindest in abstrakter Form da drin, weil das Gesetz zwischen verschiedenen sozusagen Klassen von Signaturen unterscheidet. Und zwar eine einfache, eine fortgeschrittene und eine qualifizierte.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist sozusagen, wie hoch die Anforderungen sind, dass man die an eine solche Signatur gestellt werden.
Gut, die Anforderungen sind dann aus technischer Sicht unterschiedlich erstmal. Und welche Rechtsbedeutung haben die denn? Dann hat eine einfache Popelsignatur eine andere juristische Bedeutung als eine voll qualifizierte Super-Duper-Signatur.
Das hat durchaus auch was damit zu tun, was die Algorithmen, die da verwendet werden, leisten können.
Ja.
Ich hatte da heute auch nochmal drüber gelesen, kurz. Und zwar kam es jetzt bei mir so an, dass die einfache Signatur, die auch schon verwendet wird, zum Beispiel im elektronischen Reisepass, ist eine, die Daten, die da drin gespeichert sind, die biometrischen Daten zusammen mit den weiteren, die da noch sind, reichen. Das Verfahren, das dort eingesetzt, genügt diesem Standard einer einfachen Signatur.
Ja.
Das darf verwendet werden, um nachzuweisen, dass ich bin. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, als eben, dass ich damit etwas unterschreiben könnte. Einmal ist es eine passive Authentisierung eigentlich, dass ich mich damit authentisieren kann, dass ich bin. Und im anderen Fall kann ich auch eine Nachricht konkret damit unterschreiben. Das ist jetzt zumindest die qualifizierte Unterschrift, ist dann die auch die vollständige Rechtsgültigkeit hat, die, soweit ich weiß, dann doch mit der...
Ist die dann technisch fortschrittlicher?
Die benutzt kompliziertere Algorithmen irgendwo, die ist auch technisch fortschrittlicher, könnte man sagen. Ja.
Und gibt es einen Grund, warum man dann noch einfache Signaturen eingebaut hat? Weil ich meine, die qualifizierte Signatur könnte die Aufgaben ja genauso machen.
Es ist sozusagen die mathematische Maschinerie, die da jeweils eingebaut wird. Einmal muss ja nur nachprüfbar sein, dass diese Daten, die dort gespeichert sind auf meinem Reisepass, wirklich nur ich mit mir rumtrage.
Ja.
Und im anderen Fall muss eben auch genug Geheimnis vorhanden sein, um damit beliebige Nachrichten immer wieder neu unterschreiben zu können.
Und das...
Und da können natürlich dann auch im, ja, im kryptografischen Angriffsszenario ganz andere Attacken stattfinden. Einmal könnte ein Angreifer sich mal für eine Woche meinen Pass ausleihen und damit ganz viele Sachen unterschreiben. Dann hat er ganz viel Daten generiert und kann versuchen, mit diesen Daten meinen geheimen Schlüssel zu knacken. Mhm. Im anderen Fall kann er halt ein paar Anfragen stellen und dem zuschauen, was da auf der Leitung passiert.
Das sozusagen. Heißt, bei einer qualifizierten Signatur muss man eigentlich besser drauf aufpassen, sozusagen.
Genau. Also das ist in den Algorithmen auch... implementiert, die sind, man kann die Sicherheit dieser Verfahren mathematisch nachweisen und dann ist sichergestellt, dass von mathematischer Seite her da keine Angriffe denkbar sind, dass da niemand ohne bisher ungelöste mathematische Probleme zu lösen das Geheimnis rauskriegt.
Mhm.
Was für ein Typ Signatur wird denn auf dem E-Pass draufkommen, auf den normalen Pass draufkommen, auf den Personalausweis?
Ist das eine qualifizierte? Das hatte ich kurz überflogen. Das ist, soweit ich das mitgekriegt habe, soll das ein ganz modulares System werden, sodass ich glaube auch eine unqualifizierte Signatur, also lediglich der Identitätsnachweis, soll drauf, auf jeden Fall, verpflichtend. Und dann gibt es dazu Module, die man aktivieren konnte, die man optional, freiwillig wahrscheinlich dann bestellen kann, vielleicht auch bezahlen muss, die dann eben es ermöglichen, eine Unterschrift mit dem Pass zu leisten oder Bankgeschäfte mit dem Pass zu machen.
Okay. Ja, für die juristische Gültigkeit haben wir eben schon gehört, Elster kann man damit machen. Elster lässt sich, da kann man diese Signaturen verwenden, um das zu unterschreiben. Das ist dann wohl auch rechtsgültig. Gibt es denn sonst heutzutage schon echte, reale Anwendungen, wo digitale Signaturen verwendet werden im Rechtsverkehr, sei es mit Behörden, sei es mit Unternehmen oder rechtskräftige Verträge oder irgendwas. Außer dieses nerdige, ja, ich bin cool und ich verschlüssel meine E-Mail.
Also ein Verfahren, was letztlich auch ähnlich funktioniert, ist das HCBI. Das ist ein Online-Banking-Verfahren, bei dem ich mich auch eben entsprechend authentifizieren muss. Das funktioniert in der sicheren Variante mit Hilfe von einer Smartcard.
Ja.
Da brauche ich auch einen entsprechenden Smartcard-Leser. Ja, der Trick ist nämlich der, die Daten erreichen sozusagen in unverschlüsselter Form sowieso nie den Rechner. Das heißt, selbst wenn der Rechner mit Viren befallen ist, kann der Angreifer meine Schlüssel nicht auslesen, weil die Schlüssel nur im Lesegerät verarbeitet werden.
Das ist also das Prinzip einer Smartcard. Sie hat einen eingebauten kleinen Prozessor und ich sende ihr verschlüsselte Daten und kriege eventuell unverschlüsselte zurück. Oder im Falle einer Signatur, ich kann die Signatur dort hereingeben, die Karte rechnet etwas und nachher sagt sie mir, ja, das ist der wahre Signaturinhaber oder da gab es einen Fehler.
Und die kann dir auch was unterschreiben?
Das können die auch,
und genau. Du schubst dein Dokument in die Karte und die Karte schubst die Unterschrift wieder raus.
Genau.
Ja, du hast ja drei verschiedene Sachen, die du damit machen kannst. Ja, du kannst signieren, du kannst verschlüsseln und du kannst authentifizieren. Ja.
Mhm. Was ist der Unterschied zwischen signieren und authentifizieren?
Signieren heißt, ich unterschreibe etwas und schicke es ab. Authentifizieren heißt...
ich weise nach, dass ich der bin, der ich vorgebe zu sein.
Genau, meine Identität kann ich klarstellen.
Das musst du der Karte beweisen, sozusagen.
Nein, mit der Karte beweise ich, dass ich nicht bin.
Ja. Durch Besitz.
Ja.
Achso, weil da dein Schlüssel drauf ist.
Im Prinzip
funktioniert das aber wie eine Signatur. Du gibst was rein, die Karte signiert das. Und wenn die Signatur gültig ist... Das ist aber ein
anderer Anwendungsfall.
Also ja,
der eine Anwendungsfall ist, ich unterschreibe meine E-Mail und schicke sie ab.
Ja.
Der zweite Fall ist sozusagen, ich melde mich bei der Bank an und die Webseite der Bank fragt dann sozusagen bei mir nach, bin ich wirklich ich? Und die Karte beweist es dann. Ja.
Ja, genau.
Und verschlüsseln ist dann natürlich wieder eine andere Sache. Ja, ich verschlüssel einen Inhalt und schicke ihn weg.
Ja, gut, das ist klar.
Beziehungsweise eigentlich im umgekehrten Fall, ich entschlüssel ja eigentlich, weil mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselst du nur und mit dem privaten Schlüssel kannst du eben auch entschlüsseln. Ja, deswegen.
Ja, ja. Ja, stimmt, genau. Du kriegst eine verschlüsselte Mail von mir und diese Mail schiebst du in deine Karte und deine Karte entschlüsselt diese Mail. Das ist eigentlich so.
Richtig, genau.
Das Verfahren.
Das ist aber nicht das Verfahren der Signatur.
Nein, das ist nicht Signatur. Okay. Das ist dann
aber die
Verschlüsselung. Das ist
ja genau dieses Umgedrehte.
Die Karten, in dem, die sozusagen vom Signaturgesetz erfasst werden, die können auch theoretisch eben alle drei Sachen. Ja. Ja. Und eben, sie können eben dazu auch noch diese Qualifizierungsmerkmale enthalten, ja, dass du eben vertretungsberechtigt bist für eine andere Person oder Organisation, dass du zum Beispiel sozusagen dich zwar authentifizieren kannst, aber keine Geldgeschäfte machen kannst
das
oder
ist nur dann in diesem
bestimmten Level oder ähnliches.
Ja, ja. Das ist dann in dem Zertifikat gespeichert, welches auf der Smartcard gespeichert ist.
Richtig.
Und dieses Zertifikat, sprich geheimer Schlüssel eigentlich, in dem Fall, wäre dann, würde die Karte niemals verlassen. Und es gibt keine Möglichkeit, dieses Zertifikat aus dieser Karte irgendwie abzufragen. So ist
Der Trick, ne? Die Trust Center sozusagen sind gehalten, dafür geeignete technische Maßnahmen zu ergreifen, um das sicherzustellen.
Ja, ja, genau.
Da gibt es also auch entsprechend im Signaturgesetz klare Vorgaben. Ja, da steht natürlich nicht drin, sie müssen das so und so machen. Ja, da steht drin, sie müssen geeignete Maßnahmen ergreifen, um das sicherzustellen. Und im schlimmsten Fall, wenn sie das eben nicht in einer technisch vernünftigen Weise machen, kriegen sie eben sozusagen ihr Zertifikat entzogen. Dann können sie selber keine Zertifikate mehr ausstellen.
Genau, und deswegen haben die ein Interesse, das alles richtig zu machen, damit die auch morgen noch kräftig zertifizieren können.
Ja, und wer das halt macht, ohne zertifiziert zu sein, im Bereich Schulung der Mitarbeiter sind leider zum Beispiel einige Einwohnermeldeämter, Stichwort biometrisches Passbild, ja, da gibt es ja klare Vorgaben, und viele Beamte oder Bedienstete dort in den Ämtern sind überfordert damit, diese Software so zu bedienen, dass sie diese Bilder auch korrekt erkennt.
Ja,
das ist nämlich auch wieder so ein Problem. Ja, dann ist das Bild irgendwie ein bisschen verrutscht oder ein ganz bisschen zu groß oder ein bisschen zu klein. Und anstatt dass der Bediener dann irgendwie entsprechend den Bildausschnitt anpasst, sagt er dann, nee, das Bild ist nicht richtig. Ja, und dann darfst du wieder zu deinem Fotografen gehen und irgendwann platzt dem Fotografen der Kragen und er läuft dann mit dir dahin und erklärt dann den Menschen, wie er das Ding behandelt.
Klar.
Ich sage nicht, dass das immer so ist, das ist sicherlich auch eher die Ausnahme als die Regel, aber es ist schon traurig genug, dass es überhaupt passiert.
Ja, genau.
Weil genau das sollte ja nicht passieren. Ja.
Richtig.
Und wenn ich dasselbe Problem mit den Trust-Centern auch habe, dann wird das halt eben auch nochmal ein richtiger Krampf werden, eben wirklich da auch eine qualifizierte Signatur zu bekommen.
Du meinst, wenn die Trust Center Mitarbeiter überfordert damit sind, ihre Arbeit zu tun?
Richtig,
ja. Okay, gut. Es gibt
klare Vorgaben eben, dass auch an den entsprechenden Stellen als Sicherheitsmaßnahme das Personal entsprechend auszuwählen ist. Ja? Also das Personal muss entsprechend auch vertrauenswürdig sein.
Das steht im Gesetz, oder was?
Das steht auch so drin.
Ja, ist auch sinnvoll.
Da steht auch drin, dass das technische Maßnahmen eben nötig sind, wie die im Einzelnen aussehen, ja, dass die Rechenzentren entsprechend abgeschirmt sind, dass du nicht über elektronische Abstrahlungen, also elektromagnetische Abstrahlungen natürlich genauer gesagt, an sensible Daten drankommst, dass bestimmte Daten im Idealfall überhaupt nicht online verfügbar sind. Ja,
also das nicht per Internet irgendwie zugreifbar,
richtig,
sondern
ja, also das
komplett abgeschottet.
Genau,
physikalisch.
Aber der sicherste Schutz und der einzig wirklich 100%ig sichere Schutz vor einem Einbruch aus dem Internet ist eine fehlende Verbindung zu dem selben Internet.
Stecker raus.
Keine Verbindung. Ja.
Das
heißt zum Beispiel, dass der Rechner, auf dem ich die privaten Schlüssel erzeuge, dass der nicht ans Internet angeschlossen ist. Ja.
Genau.
Womit sichergestellt ist, dass ein Angreifer nur von innen kommen könnte. Und durch entsprechende Auswahl des Personals wiederum kann ich dann die Wahrscheinlichkeit, dass es eben ein Angreifer von innen dann auch wirklich ist, dann entsprechend
reduzieren.
Reduzieren, ja.
Genau. So, und dieses HBCI, was du eben mal erwähnt hast, was man im Bankenumfeld verwendet, fürs Online-Banking verwenden kann,
ja,
das ist auch was real existiert und verwendet werden kann. Kann ich das als Privatmann machen?
Ja klar, du kannst zu deiner Bank gehen und kannst sagen, du möchtest das gerne machen. Ja.
Und dann geben die mir, dann muss ich da wahrscheinlich so ein Lesegerät kaufen.
Ja, die eine,
30, 40
die
Euro.
Gute Version oder sozusagen die aufwendigere Version ist ein Lesegerät, dann kriegst du von denen eine Karte. Mhm. In der, ich sag mal, Schmalspur-Variante geht das theoretisch auch über Diskette bzw. Stick. Dann kriegst du per Post einen Brief mit einem sehr langen Hashwert, den musst du dann entsprechend dann abtippen und so weiter. Und dann wird ein Schlüsselpaar eben auf Diskette bzw. Stick generiert.
So wie bei Elster ungefähr.
Ja, es geht natürlich auch, aber es torpediert halt das Konzept der Smartcard. Ja.
Ja gut, das ist ja logisch. Ja. Aber dann... dann kann ich das machen. Und diese Sache, was du gesagt hast, also zum Beispiel diese Signaturen. Im Prinzip geht es ja darum, der Bank gegenüber nachzuweisen, ja, ich möchte die Überweisung machen. Und diesen Überweisungsauftrag, den ich elektronisch abschicke, den unterschreibe ich dann elektronisch sozusagen. Also mein Computer macht das für mich. Und die Bank kann damit nachweisen oder kann dann überprüfen, dass ich bin und dass ich jetzt wirklich an mein Konto will und so, dass ich berechtigt bin.
Und noch was möchte die Bank können. Die Bank möchte im Nachhinein auch sagen können, du hast wirklich auch diese Überweisung losgeschickt und nicht, also
da könnte wenn jeder
ich im Nachhinein sage, ich habe jetzt hier 500 Euro wegüberwiesen von meinem Konto, das war ich aber gar nicht.
Ich war es nicht, das war der Virus oder so.
Genau,
ja. Deswegen die Smartcard und so weiter. Klar, welche juristische Bedeutung hat dieses Verfahren? HBCI, ist das juristisch wasserdicht?
Es gilt als wasserdicht, ja.
Okay, das heißt, wenn ich sage, ich war es nicht und die Bank sagt, ja, hier ist die digitale Unterschrift, du hast das unterschrieben, den Überweisungsträger, den elektronischen, dann sagt
bist
das...
Bist du erstmal in der Pflicht, das nachzuweisen, dass du es nicht warst und im Zweifel wird das sehr schwer sein, ja, es wird dir im Zweifel zuzurechnen sein, ja, du hast deine Smartcard verloren, tralala, ja, irgendwas
ist passiert. Das heißt, das Gericht sagt, unterschrieben ist unterschrieben, Pech gehabt, kann man diese Smartcard sperren wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja, das ist ja das ganz Tolle an dieser Sache, auch eben bei den Signaturen, um die es jetzt hier mit dem Signaturgesetz geht, ja, wenn nur der Verdacht besteht, dass Dritte oder eben nicht berechtigte, nicht befugte Kenntnis oder Zugriff auf die Smartcard erhalten haben, ist eine Sperrung eigentlich der sicherste Weg. Ja.
Natürlich.
Und wenn eine Bank dann immer noch Überweisungen annimmt, ja, dann kannst du dann hingehen und sagen, hier, ich habe... Ja, um 6 Uhr habe ich angerufen und meinen Schlüssel gesperrt und um 13 Uhr waren die Leute und haben da und haben mein Konto leergeräumt. Ja. Und dann
hat die Bank den Schaden.
Den Schaden, ja, weil die Bank es eben versäumt hat, dann rechtzeitig zu sperren. Ja. Okay. Das ist ja im Prinzip dasselbe wie bei der EC-Kartensperre.
Richtig.
Hm. Ja, also ähnliches Konzept.
Ja.
Aber schiebt man da nicht die Beweislast von der Bank oder von dem entsprechenden Vertragspartner auf einen selbst damit?
Jein, also ich meine, du bist halt zur Sorgfalt verpflichtet. Ja, ich meine, klar, wenn du nachweisen kannst, dass du bestohlen wurdest, ja, dann sieht es wahrscheinlich auch erstmal anders aus. Ja, du bist dann eben in der Pflicht, entsprechend schnell halt das zu melden. Aber grundsätzlich ist jeder halt auch zur Sorgfalt verpflichtet. Ja, also ich meine. Jo, mitdenken
es gibt
muss
ja
man
den,
halt schon.
Ja. Es gibt ja auch den juristischen Begriff der Fahrlässigkeit und so.
Ja, es gibt die, ja.
Das gilt ganz allgemein auch in diesem Zusammenhang.
Ja, die grobe Fahrlässigkeit, also die pflichtwidrige Fahrlässigkeit gilt ja dementsprechend auch schon als Vorsatz. Ja, also das ist ja dann schon ein ganz entscheidender Umstand.
Ja, das heißt auf jeden Fall, dass es schon in der Praxis Anwendungen gibt. Im Privatbereich macht man das nicht so sehr viel, aber jetzt mit Elster als Beispiel, mit dem Online-Banking als Beispiel, wo das Signaturengesetz schon praktische Anwendungen findet. Nur habe ich gehört, dass Brüssel gerade das Signaturgesetz prüft, das deutsche und auch, also Brüssel heißt die europäische, eine europäische Kommission, die prüfen ja dieses Signaturgesetz. Hast du da was von gelesen?
Nö. Also, hab jetzt mich nicht damit beschäftigt, was die EU macht. Insofern, nö.
Ja, weil unser verhinderter Jurist, muss man ja auch mal sagen, wir haben einen Juristen im Chaos Computer Club, einen angehenden, wie ich mal sagen, der gerade studiert. Und der wollte eigentlich heute mitmachen und so, ist leider durch Krankheit verhindert. Und hat dankenswerterweise ein paar Worte aufgeschrieben aus seiner Recherche. Aber gerade dazu fehlt ein bisschen was oder ist nicht ganz so viel da. Immerhin hat er uns geschrieben, dass dieses Signaturengesetz gerade auf dem Prüfstand steht und möglicherweise in Zukunft hinfällig wird, wenn die Europäische Kommission rausfindet, dass sowieso alles viel zu kompliziert sei. Ich werde einfach mal hinterher auf unserer Website einen Link platzieren. Wer sich da weiter informieren will, kann da mal hinklicken. Und dann wird da sicherlich noch einige Informationen zu holen sein. Wir selbst haben es jetzt im Vorfeld nicht nochmal recherchiert. Das war auch zu knapp mit der Krankheit und überhaupt alles ganz plötzlich gekommen. So viel zum juristischen Kontext, würde ich mal sagen. Und wir machen jetzt erstmal noch eine Musik. Unsere Sendezeit ist auch so ganz allmählich rum. Wir haben jetzt 18.45 Uhr. Und bis dahin spielen wir noch, jetzt muss ich ja nachgucken, das ist Speed Sound mit Erotic Dream. Das ist übrigens ein Titel, den wir in der letzten Sendung auch schon mal hatten. Und wer den mochte, kann sich jetzt nochmal freuen. Bis gleich dann. Der Chaos Computer Club Mainz mit dem Nordfunk ist hier. Es ist 18.48 Uhr, fast. Ihr hört Radio Rheinwelle 92,5. Und wir reden über digitale Signaturen heute. Und nachdem wir schon so das ein oder andere behandelt haben, kommen wir nochmal zurück zu den Trust-Centern.
Ja, also die Trust-Center sind halt wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, sie geben die Karten aus. Ja, dafür gibt es auch bestimmte Voraussetzungen. Also man muss sich eben dann auch wirklich physikalisch, real bei denen ausweisen. Die verlangen auch eine Kopie, eine unterschriebene Kopie des Ausweises, mit dem du dich dort legitimiert hast. Ja? Weil sozusagen Kopie plus deine Unterschrift macht daraus ein Dokument, ja, eine Urkunde, die auch eben entsprechend bevorraten müssen. Ja, für den Fall, dass also nachgeprüft wird, hey, wem hast du jetzt eigentlich da ein Zertifikat und auf welcher Basis ausgestellt? Dann können die halt den Zettel rausholen und sagen, hier, der war mit seinem Perso dann und dann da. So sieht's aus.
Aber das kostet ganz schön viel Geld.
Das, also so eine Infrastruktur aufzubauen, kostet richtig Geld. Das sind entsprechende Rechenzentren. Mhm. Du brauchst halt die Personen, die diese Authentifizierung vornehmen und so weiter. Ja. Und insofern eben ist das auch nicht ganz billig, sich so eine Smartcard ausstellen zu lassen. Ja? Ich meine, natürlich, die Smartcard kostet in der Herstellung und so weiter auch noch mal ein bisschen was, aber das ist eigentlich heute weitgehend vernachlässigbar. Ja. Noch eine Sache, wir sprachen über Ablauf. Also es ist vorgegeben, dass Zertifikate nach 3 Jahren ablaufen. Mhm. Ja? Also da ist momentan sozusagen so die Geschichte drin.
Das ist gesetzlich definiert irgendwie.
Ja, dann hatten wir...
Gilt das sehr wahrscheinlich auch für das Elster-Zertifikat, was man erstellt, wenn man...
Vermutlich, ja. Dann hatten wir ja gerade von gesprochen, Sperrdienst. Jedes Trust-Center muss einen 24-Stunden-Dienst zur Verfügung stellen, also der immer wirklich erreichbar ist, mhm, um... eben im Falle eines Missbrauches oder nur eines Verdachtes von Missbrauch diese Zertifikate dann sperren zu können. Ja, und es muss halt so gestaltet sein, dass es ohne großen Aufwand ist. Ja, also nicht, dass du irgendwie dann nach Berlin fahren musst, um dort irgendwie eine bestimmte Türklingel zu bedienen oder so, sondern Telefon, E-Mail, sonst irgendwas.
Telefon ist gut dafür, ja.
Ja. Eine weitere Funktion, die auch ganz entscheidend ist, gerade im Rechtsverkehr, ein Zeitstempeldienst. Ja? Mhm. Also, dass du nicht nur nachweisen kannst, der und der hat das abgeschickt, sondern der und der hat das und das um genau die und die Uhrzeit gemacht. Ja?
Für den, im Rahmen, wenn man das Zertifikat benutzt.
Sozusagen. Richtig, genau. Ja. Ja, das ist also auch nochmal eine ganz wichtige Funktion, weil gerade im Rechtsverkehr gibt es unheimlich viele Sachen, die fristgebunden sind. Ja, da gibt es ganz klare Fristabläufe. Und das sind eben in manchen Punkten oder in vielen Fällen sind es eben wirklich Fristen, die endgültig sind. Ja, wenn die abgelaufen sind, dann sind sie abgelaufen.
Ja.
Und insofern, also diese Signatursachen sind relativ aufwendig. Ja. Ich habe jetzt mal geguckt.
Der Teufel steckt im Detail mal wieder.
Die einfachste Signatur, die man zum Beispiel bei der Deutschen Post bekommt, da kostet so eine Sign Trust Card 39 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, also dann 46,41. Mhm. Dann gibt es dann entsprechend noch aufgewertete Karten, die eben sehr viel mehr können. Ja, mit denen du in Rechenzentrum eben zum Beispiel nicht nur einzelne Signaturen, sondern gleich sozusagen massenweise Signaturen erzeugen kannst.
Ja gut.
Und die sind dann entsprechend teurer, weil du ja dann quasi ein Master-Zertifikat hast.
Und so. Aber ist denn mit den 40 Euro für die Smartcard ist die Sache ja nicht geritzt, sondern du brauchst ja das Zertifikat, das kostet ja auch nochmal extra, oder?
Nein, das ist diese Smartcard mit den Zertifikaten. Das
die kostet die Kosten. Nur 40 Euro.
Richtig, für eine Privatperson, ja.
Ach so, und das kann man sich privat machen.
Die von der Post jetzt?
Ja, das ist sein. Ich habe jetzt einfach mal die Preise von der Post nachgeguckt.
Was kann man damit machen? Kann man damit schon Elstern oder irgendwas? Weiß man gar nicht.
Du kannst dir bestimmt ersparen, auf diesen kleinen Displays unterschreiben zu müssen.
Meinst du, die können das da reinstecken? Ich weiß es nicht.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein Kartenleser.
Könnte sein, ne? Ja.
Ja. Also ich habe jetzt auch mal geguckt, wer eigentlich in Deutschland das überhaupt schon machen kann. Die Bundesnetzagentur eben als Root. Vergibt es.
Das ist die oberste Zertifizierungsbehörde.
Und dann sind es halt, ich sag mal, so ein bisschen so die, üblichen Verdächtigen. Ja, Deutsche Post hat ja schon gesagt, die haben ja nun Filialen überall. Für die ist es also relativ einfach. Du gehst in die Postfiliale mit deinem Ausweis und kannst dich da entsprechend authentifizieren.
Mhm. Das gibt es ja auch schon, das Verfahren. Das nennt sich Postident.
Richtig, Postident, genau. Mhm. Die Telekom hat natürlich entsprechendes. Ja, dann wenig überraschend auch finde ich die DATEV. Ja, DATEV ist eine relativ große Organisation, die eben auch Steuersachen bearbeitet. Dass die natürlich für die ganzen Steuerberater und so weiter, die daran angeschlossen sind, selber Zertifikate ausstellt, ist logisch, weil warum anderen das Geld hinterherwerfen, wenn man es auch selber machen kann?
Ja, es bietet sich dann an.
Ja. Die Bundesnotarkammer aus naheliegenden Gründen dann auch.
Aha.
Ja. Dann gibt es deutsches Gesundheitsnetz zum Beispiel, sprich ja, für Gesundheitssachen.
Mhm.
Dann gibt es noch ein paar andere, Deutsche Sparkassenverlag, Deutscher Rentenversicherungsbund, also gibt es eben noch ein paar andere, aber ich sag mal, zumindest ein paar auf der Liste sind halt auch nicht überraschend. Ja.
Mhm. Ja, was ich gerne noch erwähnen würde, mal so abschließend, eine Stelle, die jetzt hier noch nicht gefallen ist, die CA-Zert, das ist nämlich keine behördliche Stelle, ne? Das ist was nicht so ganz bekannt ist. CA-Zert ist, glaube ich, ein Verein oder eine Gruppe von Menschen, will ich mal allgemein sagen, die sich zum Ziel gesetzt haben, freie, kostenlose Zertifikate zu machen. Zurzeit kann man da Zertifikate kriegen für seine eigenen Webseiten. Ist zum Beispiel für uns als Verein wichtig und auch für E-Mails. Und das funktioniert so, dass man immer zwei oder drei Leute finden muss, die eigene Identität bescheinigen und sozusagen, bescheinigen halt. Und wenn man dann so zwei, drei, vier Leute zusammen hat, dann kriegt man eine Signatur. Allerdings ist die im Rechtsverkehr natürlich eher nicht zugelassen, schätze ich mal. Weil, ich weiß nicht, ob dieser Verein da diverse Berechtigungen hat. Wahrscheinlich eher nicht. Allerdings treiben die
eigentlich Aufwand. Könnte natürlich zugelassen werden, wenn eine andere RootCA sich findet, die quer zertifiziert. Das geht
zum Beispiel.
Ja, wobei die nach Signaturgesetz nicht zugelassen ist. Ja, im Signatur. Also es ist schon klar vorgegeben, dass RootCA die Bundesnetzagentur ist. Ja, also für Qualifizierte im Rechtsverkehr mit Behörden und eben im juristischen Rechtsverkehr zum Beispiel oder behördlichen Rechtsverkehr, die müssen von dort aus zertifiziert werden, die müssen die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben beachten und geht eben nicht ganz kostenlos, und weil wir gesehen haben, da muss halt einiges an Infrastruktur da sein und
die CA-Zert, die CA-Zert arbeitet ja auch international, das ist ja dann auch schwierig, sich nochmal an das Recht bestimmter Länder zu adaptieren. So, das als Schlusswort. Unsere Sendezeit ist so allmählich um. Es ist 18.56 Uhr. Das war der Nordfunk mit dem vom Chaos Computer Club Mainz e.V. Unsere Sendung gibt es anschließend zum Nachhören auf nordfunk.cccmz.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen und natürlich die Playlist der Lieder, die wir heute gespielt haben. Alles freie Musik.
ja, auch von den vergangenen Sendungen und dann auch dementsprechend von den zukünftigen irgendwann mal. Da kündigen wir die auch immer an.
Genau.
Und jetzt kündigen wir noch die nächste Sendung an.
Die nächste Sendung ist mit dem Thema Werde dein Radio. Es geht um Podcasting. Wir machen hier einen Podcast und wir werden versuchen, noch andere Leute zu finden, die Podcasten machen und ein bisschen darüber sprechen, ein bisschen berichten, wie man das macht, was das eigentlich ist. Die nächste Sendung ist am 22. April. Unser Sendungsschema ändert sich ein bisschen. Bisher hatten wir immer den vierten Mittwoch im Monat. Das ändert sich jetzt ein bisschen. Die neue Regel muss ich mal rausfinden und dann auf unsere Website schreiben. Aber die nächsten Termine stehen auf jeden Fall schon mal fest. Jo. Kommt übrigens auch dienstagabends bei uns in den Treff. Es gibt Club Mate. Und wir treffen uns immer dienstagabends, also zum Beispiel auch gestern. Wäre eine Gelegenheit gewesen. Und zwar um 19 Uhr, ab 19 Uhr in der Kreativfabrik in Wiesbaden. Das ist am Schlachthof, also praktisch direkt hinter dem Bahnhof, optimal angebunden. Und damit sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Tschüss. Tschüss. Im Studio waren Tanjev,
Carsten,
Konstantin
und Sebastian.